Endlich mal wieder normales Baywatch Berlin. Ganz normales Baywatch Berlin. Das ist auch wichtig, dass nicht immer so ein Tohuwabohu da drum
ja,
ist.
Ja, das stimmt.
Ist immer der Zirkus so ein, vorbeigezogen?
So ein Tralafiti, wie die ganzen letzten Wochen. Erst ist dieser olle Flohmarkt. Dann ja. Ist da Tage, Wochen lang da dieses scheiß Bild, was da geklaut wurde.
Hat uns in Atem gehalten.
Ja, ja. Aber hat dann auch irgendwann war es auch wieder gut. Ne? Immer muss es auch mal wieder da sein, wo man sagt, jetzt haben wir das Pferd. Steht nicht mehr auf. Nach dem Ritt. Sie erreichen den Hof mit Mühe und Not. Der Knabe lebt, das Pferd ist tot. So ist es gegangen. Und jetzt ist wieder normales Baywatch Berlin. Für alle Quereinsteiger, die bei den Sensationsfolgen der letzten Wochen dazugekommen sind, die sich jetzt sagen, was ist das denn? Normales Baywatch Berlin. Was haben wir denn jetzt zu erwarten? Mhm. Ja, da möchte ich Ihnen sagen, also, mein Name ist Klaas Häufer-Umlauf, ich bin Fernsehmoderator bei ProSieben. Zu meiner Linken ist Jakob Lund, der ist seit einer unzähligen Anzahl von Jahren ist er bei uns. Weiß ich nicht mehr, irgendwann von einem Radiosender zu uns gestoßen.
Ja, ja.
Dort warst du auch bekannt schon, ne?
Nee, das kann man so nicht sagen.
Doch, 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 das war Radio Fritz und du warst der Praktikant. Nee, oder was warst du eigentlich? Du warst so ein Danebensitzer bei Tommy Walsh.
Genau, und aber auch, ich war auch selbstständiger Moderator und Reporter. Und ich habe die Fußgängerzone von Potsdam mehr als unsicher
gemacht.
Du
hast mich mal interviewt, als du Reporter warst. Da war ich nämlich beim Public Viewing mit Jan Böhmermann.
Ja, genau.
Und habe Fußball geguckt.
Genau, und da war es so, Schmidt, sorry, ich muss es kurz ausbreiten.
Ja, ja.
Also ich war viel Reporter.
Hier kommen wir gleich,
zu Freunde. Dir kommen wir gleich, mein Freund. Ich war Reporter für Radio Fritz und da waren auch immer wieder meine Aufgaben, so Live-Schalten zu machen von Orten, wo halt rein gar nichts passiert ist. Weil ich muss ja überlegen, da kommt man auf die Idee, da gucken Leute Fußball und Fußball ist wo ganz anders auf der Welt. Und da von diesem Ort, wo die nur Fußball gucken, da musst du jetzt vom Babelsberg in Potsdam hinfahren nach Berlin in Friedrichshain mit so einem Ü-Wagen, mit einem riesen Gerät, wo wahrscheinlich mein halber Körper mit verstrahlt
wurde. Also in meiner Erinnerung
ich hatte so ein riesen Ding-Gerät, das war eine Live-Schalte.
Ja, wer weiß nicht, kann sein.
Also, ja.
Weiß ich doch nicht mehr.
Weil ich
aber
war,
in meiner Erinnerung kamst du mit so einem Umhängetäschlein,
ja, das war das,
mit so, da gucken so Kabel raus und wie so ein Kinderreporter kamst du so mit leuchtenden Augen auf uns zu. Und da hast du uns gefragt, und, weiß ich nicht, wahrscheinlich so tolle Fragen wie, und, findet ihr Fußball auch gut?
Ja, ich habe schon immer versucht, sogenannte witzige Fragen zu stellen.
Warst du ein Schlitzohr?
Ja, habe ich versucht.
Hast du so um die Ecke gelügt?
Ja, ich habe da so rum, weil ich war einfach nur froh, ich habe mich glotzt da so rum. Okay, ja, hier läuft halt Fußball, da gibt's Bratwurst. Wie kriege ich die nächsten 4 Minuten rum, wenn die zu einem schalten? Und dann war ich wirklich hocherfreut, Klaas auf und Jan Böhmermann zu sehen. Und dachte, komm, dann können die mir schon mal 2 Minuten hier irgendwas ins Mikro sülzen und dann ist die halbe Strecke schon gemacht.
Meter machen.
Ja, weil das ist ja, das war so, es wurde immer irgendwo hingeschaltet, dann hatte ich einen Puls von 180 und hab gedacht, entweder verbrenne ich jetzt oder mir fällt jetzt irgendwas ein. Und die größte Hölle war tatsächlich, das war dann später, habe ich ja auch fürs RBB Fernsehen solche Schalten gemacht, war dann so Fanmeile oder so. Und da war das so, dann ist man erstmal so 2 Minuten bevor diese Live-Schalte war, ist man überhaupt erst praktisch zu den Fans gegangen, weil die einem sonst die ganze Zeit schon auf die Nerven gegangen sind. Und dann musst du erstmal eine gute Haltung entwickeln, wie du jetzt damit umgehst, dass sie dir die ganze Zeit Hasenohren zeigen und so um dich herum grölen und marodieren. Weil wenn du da so von genervt und verärgert bist, dann bist du super unsympathisch, weil du die ja nur gut drauf sind. Ne?
Ja.
Wenn du aber alles mit dir machen lässt, dann schubst du dich gleich aus dem Bild.
Das ist
richtig schwierig, da eine gute Haltung zu finden.
Das sind diese Unterhaltungsjournalisten, dann diese Reporter, die dann da stehen und die kriegen irgendwie so ein Liter Bier wieder gegossen, aber verhalten sich so, als wenn nichts passiert wäre und moderieren stoisch weiter. So, das ist also ein kleiner...
Hast du ganz kurz, hast du da die Leute dann als Assis beschimpft?
Nein!
Hast du das Bier übergekriegt?
Nicht wie, ich habe nicht den Ballack gemacht. Ne?
Das soll man ja nicht.
Nein.
Also das war jetzt ein kurzer Zoom in deine Vergangenheit, damit wir so ein bisschen den Eindruck bekommen, damit du auch mal so für die neuen Zuhörerinnen und Zuhörer ans Reden kommst. Damit man so ein bisschen mal hört.
Wie ist die Stimme, was ist er am Faseln?
Was bist du für einer?
Ja.
So, jetzt haben wir auf der anderen Seite Thomas Schmidt.
Nicht das Bild.
Genau, wir wollen aufhören jetzt mit dem Bild. Also. Thomas Schmidt sitzt hier rechts neben mir. Du bist der andere, der hier auch noch mitmachen darf beim Podcast. Und dich kenne ich auch schon ganz, ganz lange.
Ganz
du hast
lange.
Irgendwann mal Ende der 80er Jahre probiert, Filmregisseur zu werden.
Ja.
Das hat nicht so gut geklappt. Du hast ein Film gedreht über so holländische Zombies oder sowas.
Ja, ja.
Ne? Den wollten viele Leute sehen, aber nicht genug.
Moment mal, ist das Quatsch oder stimmt es wirklich?
Stimmt.
Hä, das weiß ich gar nicht.
Ja, jetzt, ich dachte mal ein bisschen was aus der Biografie. Also erzähl doch mal. Also zum Beispiel...
Hätte dein Anliegen, war es ein Zombie-Film zu machen oder hast du ihn gemacht?
Hat er gemacht im Studium, ja. Aber guck mal, wir müssen jetzt mal schauen. Du wolltest Filmregisseur werden. Joko beispielsweise wollte Pilot werden, ist nichts geworden, wegen blöd.
Ja. Ne?
Warum bist du kein Filmregisseur
wegen
geworden?
Dir.
Wegen was?
Wegen dir.
Wie wegen mir?
Es ist 100% stimmt es, wegen dir.
Das kann ja gar nicht sein. Ja. Ich bin ich jetzt verantwortlich für deine Lebensleistung?
Nein, also ich sag mal, wenn man einem Lehrerelternpaar irgendwie sagt, dass man Regie machen will, ne?
Mhm.
Dann ist das wirklich, also das ist dasselbe wie Christiane F.
So. Und, ich weiß jetzt, was ich werden will. Ich nehme Heroin.
Ja, hätte nicht mehr verwundert. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und irgendwann haben meine Eltern da halt auch so ein bisschen...
Schmidi, bist du mit so einem weißen Seidenschein ins Wohnzimmer getrabt, mit so einer Künstlerbrille und hast gesagt, jetzt setzt euch mal kurz, ich habe hier was zu vermelden.
Richtig.
Ja? Ja. Und dann gab es lange Gesichter.
Ja, gab es lange Gesichter. Ja, okay. Und wenig Verständnis. Und dann bin ich noch in das Moloch, ne, Dorfheim City Deutschlands gezogen, nach Berlin. Und irgendwann haben dann meine Eltern gesagt, so, das ist ja jetzt schön mit Regie, ne, aber jetzt, also irgendwie könntest du jetzt ja auch mal was arbeiten, ne? Und dann habe ich in meiner Verzweiflung über einen Freund bei MTV Viva angefangen, durfte da ein bisschen rumarbeiten und da habe ich mit dir, habe ich dich kennengelernt.
Ja.
Und das war so schön, das war so erfüllend und so kreativ fordernd, dass ich gedacht habe, scheiß
drauf. Wir wollen doch hier nicht lügen.
Scheiß auf
dich. Wir wollen doch hier nicht lügen, das ist auch ein Podcast, ja. Nicht im Fernsehen.
Naja, du, wie es kommt, ne, im Leben.
Also, ja, aber vielleicht steckt da ja sogar was drin jetzt. Ja.
Es steckt wirklich was drin.
Ja, man muss ihm das ja nicht immer alles jetzt so als Lüge auslegen, ja. Sondern vielleicht war es ja wirklich so, dass er gesagt hat, dass er mich gesehen hat und gesagt hat, hast du einen Typ zum Pferdestehlen?
Das kann ich mir wirklich vorstellen. Ein Gleichgesinnter.
Ein Gleichgesinnter?
So ist es ja.
Ein Freund. Ja. Man hat ja in unserem Bereich, hat man ja zum Beispiel, also ich habe das zum Beispiel gar nicht, ich habe immer Leute beneidet, die so Kommilitonen, heißt das so?
Ja.
Die Kommilitonen haben. Ich wollte auch Kommilitonen mal haben.
Aber du warst ja nicht an der Uni.
Nee.
Dann geht das ja gar nicht.
Nee, eben. Und ich hatte auch nie Leute, außer dann irgendwann Joko, die denselben Job hatten wie ich.
Stimmt.
War ja immer alleine. Ja. Und ich hatte nie Leute, mit denen ich mich abends in einer Studentenpinte mal treffen konnte.
Über die Profs ablästern.
Und dann mal über die Profs ablästern konnte oder mal so sagen könnte, hast du das auch schon gemacht? Oder ja. Ne? Weil stell dir vor, ich hätte mich abends mit anderen angehenden Moderatoren in der Pinte treffen können.
Ja.
Und dann hätten wir so sagen können, und hast du das auch schon moderiert? Nee, muss ich noch. Ich war jetzt hier, da war ich nicht jetzt hin, da morgens habe ich verpennt, war ich gar nicht zum Moderieren. Und jetzt muss ich noch meinen Schein machen und so. Sowas.
Boah, da habe ich direkt eine Frage an den Prominenten, die dazu passt.
Fragen an den Prominenten.
Aber Schmidti, denk nicht, dass ich deinen Zombie-Film vergesse. Da reden wir gleich noch drüber. Aber was ich mich gerade gefragt habe, während du dieses Bild gemalt hast, diese Moderatoren-Pinte, gibt es sowas wie so einen Zusammenhalt unter
heißt
Moderatoren?
Heißt das überhaupt so?
Eine Pinte? Studentenkneipe, sagt
ja,
man.
Ja,
ne?
Plinte ist Unterhose, aber Pinte...
Ja, das war in Norddeutschland, sagen wir, glaube ich, eine Pinte, oder?
Weiß ich nicht.
Jetzt so.
Ich glaube, es heißt Pinte. Ne? Ja.
Aber man sagt Studentenkneipe, ne?
Mhm. Ja, ist doch egal. Ja. So, was willst du?
Gibt es einen Zusammenhalt unter ModeratorInnen? Also, dass man sich unterstützt, dass man sagt, nee, mach mal nicht The Dome, das ist ganz schön beschissen, lass mal da die Finger davon.
Also The Dome ist ein schlechtes Beispiel, weil ich da sieht man ja, dass ich offenbar zumindest meinen, wenn ich denn einen Rat gegeben hätte, der nicht befolgt wurde von näheren Kollegen.
Liebe Grüße, Joko. Ja, aber gibt es sowas?
Nee, also...
Man kann den Kopfschütteln ja nicht hören, Klaas.
Das stimmt schon, aber ich überlege gerade...
Dein Zweifel im Blick auch nicht.
Nein, ich überlege gerade, ob es jemals Momente gab, wo mich andere Moderatoren praktisch an den Händen festgehalten haben, so an den Schultern und mich zurückgehalten haben.
Ja.
So als würde ich gleich eine Schlägerei anfangen, die ich lange bereuen würde, weil Ärger kommen würde. Und dann wäre ich so losgegangen jetzt in diesem Bild und würde die Schlägerei machen. Die Schlägerei wäre also eine Sendung, die man nicht moderieren soll. Und dann würden zwei andere Moderatoren, da wären so Pilawa und Kerner so aus dem Gebüsch gesprungen und hätten mich so an den Schultern festgehalten und gesagt, tu's nicht, das ist schlecht für dich.
Aber rufen sich Promis nicht mal untereinander an und sagen, du, ich habe hier ein Angebot, ich soll für die Firma X was produzieren oder mit denen da auf Weltreise gehen. Und dann sagt man, uiuiuiui.
Ja doch, also wenn ich das jetzt so beantworte, doch, das gibt's schon unter Freunden halt. Ne? Wenn man sich schätzt, also wenn man sich kollegial und vielleicht so halbfreundschaftlich verbunden ist, dann gibt es das schon, dass man sich auch gegenseitig mal anruft oder so Rat einholt. Also ich mache das auch. Ich rufe dann auch mal Leute an und sage dann, wie würdest du denn dies oder das sehen? Ich habe auch selber schon mal proaktiv, wenn ich irgendwie was gehört habe, schon mal jemanden angerufen und gesagt, das würde ich nicht machen, weil in die Falle bin ich schon mal getappt. Das ist schon ein paar Jahre her. Freitag Tucholsky, mache einen Fehler nie zweimal, die Auswahl ist ja groß genug.
Wen hast du angerufen, als du die besten Clips im Umlauf moderiert hast?
Niemand, da hat die Sparkasse vorher mich angerufen. Und hat gesagt,
wir haben hier ein sogenanntes Minus gefunden.
Sie stehen knietief im Dispo, lassen Sie mir was einfallen. Und dann habe ich gesagt, ich rufe Sie morgen zurück, ich habe da was in der Hinterhand, da stehe ich vor einer grünen Wand und später moderiere ich also witzige Werbespots an und dann werden so Urwaldgeräusche eingeblendet. Und ich gehe auch noch zum ProSieben Ochsenrennen. Und hat die Sparkasse gesagt, wir geben Ihnen ein halbes Jahr. Und so, manche Sachen muss man ja auch praktisch entscheiden. Also insofern gibt es hier und da schon auch einen Zusammenhalt. Ich habe auch schon mal, und da bin ich ihm sehr verbunden, ich habe auch schon mal vor ein paar Jahren Frank Elsner angerufen.
Ja.
Und habe ihn gefragt, was er in einer bestimmten Situation mir raten würde. Und das war interessant. Weil Frank Elsner ist natürlich...
Wetten, dass das interessant war?
Das war interessant. Schaut, die Wette gilt. Und es war so, dass er dann so ganz schnell umgeschaltet hat. Weil natürlich ist er jetzt eher ein milder Herr, der natürlich dem Business nichts mehr beweisen muss. Und der es, glaube ich, eher schön findet zu gucken, was passiert da so. Und dass das Fernsehen, selbst das klassische Fernsehen, was er ja miterfunden hat in Deutschland, dass das auch noch da ist.
Ja, weil das will ich kurz sagen, weil Frank Elsner ist keiner, der so von der Seitenlinie so reinätzt mit ab und zu einem Interview, sondern eigentlich der nur ab und zu sagt, was ihm gut gefällt. Und das finde ich eine ganz schöne Art, damit umzugehen.
Er ist wie so ein Kanzler AD, der genau weiß, dass man der aktuellen Regierung nicht reinquatschen darf. Genau, aber wenn es ein Zeitmartinet gibt und man sitzt auf irgendeiner Bühne und wird mal wohlwollend von einem Moderator interviewt und da will jetzt auch niemand irgendwie Stilkritik an der Gegenwart hören, sondern einfach nur, wie schön es früher war und wie sie da mit der Schubkarre die Kohle rausgeschoben haben, dann ist er gerne bereit, auch mal einen Schwank aus dieser Zeit zu erzählen. Und aber, und wenn man jetzt weggeht von dieser dann doch zugewandten, netten, sympathischen, nostalgischen Art und jetzt eine konkrete Frage hatte, bei mir in meinem Fall damals, hat so Klick gemacht und dann war er sofort in dem Modus, in dem er notwendigerweise natürlich als toller Produzent und als kreativer Mensch und als einer der führenden Menschen der Fernsehindustrie jahrzehntelang das, was er damals schon konnte. Und genau das war er dann wieder und war ultra hilfreich und scharfsinnig und hat mir gute Tipps gegeben. Und von denen profitiere ich wahrscheinlich so ein bisschen auch noch heute.
Schmidti, was hast du für einen Zombie-Film da hingefriemelt?
Interessiert dich das?
Das interessiert mich wohl sehr.
Was willst du wissen?
Na, stell ich mir so vor wie The Last of Us, halt nur im Saarland, oder?
Absolut. Ja, ist halt tatsächlich was dran.
Ach, haben sie dir deinen Stoff geklaut, oder wie?
Nein. Ach du, das ist ja lange her, du. Ja, das ist ja fast 20 Jahre, ja, wirklich fast 20 Jahre her. Ja. Aber die Kurzfassung ist, es ist Dorfleben, wie ich es kenne.
Ja.
Und es zieht eine neue Familie in dieses Dorf und da ist eine junge Frau, die wird mit dem Dorfleben nicht so richtig warm. Und aber ein junger Herr, der mit dem Dorfleben sehr, sehr warm geworden ist, also so das volle Programm mitmacht, von der Freiwilligen Feuerwehr bis hin zu dem Karnevalsumzug und, Schützenverein, und der findet das richtig gut und der verliebt sich aber in die Lady. Merkt aber recht schnell, dass sie ist auch so ein bisschen slightly arrogant gegenüber dem Dorfleben und ihrer Bewohner, und merkt dann, dass er da mit seinem Öfre so aus dem Schwank, was die Freiwillige Feuerwehr erlebt hat oder was auf dem Bolzplatz los war und so, nicht punkten kann. Und in einem im betrunkenen Kopf erzählt er ihr bei einem Zusammentreffen, dass sie eine große Leidenschaft teilen. Sie will Schauspielerin werden und träumt davon, halt möglichst schnell dieses Kaff zu verlassen. Und er redet sich auch in diesen Strudel, dass er auch dieses Kaff verlassen will und es hier auch richtig schlimm findet und so. Und eigentlich seine große Leidenschaft darin besteht, Filme zu machen und Regisseur zu sein. Und daraufhin haben sie erstmals eine Basis, wo sie miteinander funken. Und dann redet er sich immer tiefer da rein und hat plötzlich das Problem, dass er jetzt mal beweisen muss, dass er so ein großer Regisseur ist. Und dann macht er sich mit einem Typ aus dem Nachbardorf gemein, der dort in der Videothek rumgammelt, wie man es auch so gut kennt. Und dann beschließen die beiden, jetzt einen Film zu drehen, damit sie mehr Zeit mit dieser Lady verbringen können und irgendwie auch die süß. Lüge aufrechterhalten. Ja. Und da die halt ein bisschen bescheuert sind, ist das Sujet, das sie dann wählen, ein Kampf gegen holländische Hooligan-Zombies. Aber es ist eigentlich nur das Vehikel, um mit der Lady Zeit zu verbringen und irgendwie die ganz großen Themen, nämlich was machst du mit deinem Leben und wie sehr...
Ja, aber das ist doch eine Coming-of-Age-Geschichte, wo man so irgendwie... Das kennt man doch, also ich kenne das zumindest, dass man so irgendwie am Land sitzt und sich so überlegt, das ist eigentlich schön hier, gut, dass sie mich hier gemacht haben. Und mir hier so alles beigebracht haben, ne? Auf einer Stadt wie Oldenburg zu lernen, wie du das sagen würdest, Jakob, ist ja toll. Aber da muss man irgendwann weg und ja, wie macht man das jetzt? Und dann kriegt man Angst und so. Das sind eigentlich die schönsten Filme.
Naja, auch sich so Gedanken machen, also inwieweit können andere Leute deinen Lebensweg, mit dem du komplett zufrieden warst, so in Frage stellen, dass du damit nicht mehr zufrieden bist. Mhm. Geht in Banshees of Inish Erin, oder wie der heißt, der hat dasselbe Thema.
Oder aber auch überhaupt die Tatsache, was für ein Glück man haben muss, dass man in so einer Zeit, in der man ist wie so ein trockener Schwamm eigentlich, wo man so jede Klappe weit geöffnet ist und eigentlich alles, was an Beeinflussung von außen reinkommt, und da braucht es nicht viel, um dann einem 14-, 15-Jährigen ein Vorbild zu sein, ein Mentor, an dem der sich dann orientiert und so. Da muss man also Glück haben, dass genau in dieser Phase, wo man überall so mit weit aufgerissenen Augen rumläuft und immer guckt, was machen die anderen und wer gibt mir jetzt den Kompass für die nächsten Jahre. Der oder diejenige, die dann ins Leben kommt und sich als Freund oder als Clique oder als, weiß ich, von mir aus auch Mentor und so präsentiert, der wird dann ganz, ganz viel an Weichen stellen, die man noch 20 Jahre später im eigenen Leben irgendwie spürt. Ja. Und dann kommt es mir auch, also dann finde ich es auch manchmal so schwierig, wenn du dann in so kleinen Käffern bist, wo man sich jetzt nicht um die jungen Leute da kümmert und du eigentlich keine Wahl hast. Du musst dann so an der Bushaltestelle rumsitzen mit den anderen, die auch nicht wissen, was man macht. Und du weißt eigentlich, imprägnierst du dich jetzt hier für dein ganzes weiteres Leben auf die eine oder vielleicht auch andere Art und Weise. Ich hatte total Glück, dass ich genau in dieser Phase gute Leute um mich herum hatte, die dann eben nicht mir, weiß ich nicht, irgendwelchen politischen Schwachsinn erzählt haben, den ich dann geglaubt habe oder so, weil ich keine Ahnung hatte, sondern das waren welche, die haben dann gesagt, guck mal hier, das ist Tokotronik. Das ist, weiß nicht, Kante, Ego Express. Jetzt hör dir diese ganzen Lieder mal an, das ist Blumenfeld, die haben was zu sagen. Aber ist doch, gut, Blumenfeld, aber ist doch alles besser als irgendwie, weiß ich nicht, jetzt so besoffen irgendwen vermöbeln.
Voll.
Werbung.
So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken,
putzen kann man die auch.
Ja, man kann...
Spart viel Zeit morgens.
Man spart viel Zeit. So, man kann vielleicht lustige Liedchen pfeifen oder man kann, bei Karussells kann man die Schiffschaukel anhalten.
Oder die
so.
Bremsen.
Ja. So, das sind alles so Dinge, die man mit drei Zähnen hinkriegt. Aber die allermeisten Dinge im Leben, die sollte man mit komplettem Esszimmer, wie wir sagen, begehen. Also alle Zähne sollen noch drin sein. Und wenn es nicht die eigenen sind, dann sollen sie wenigstens so ähnlich aussehen und genauso funktionieren. Und das ist dann Zahnersatz. Und uiuiui, das geht ins Portemonnaie. Es sei denn, man ist schlau und man hat rechtzeitig... In welchem Alter auch immer, denn ein Zahn, der guckt nicht in den Personalausweis. Der kann auch mal sagen, ich verabschiede mich jetzt im Alter von 21, auf Wiedersehen. Oder eben später, wo es dann wahrscheinlicher wird. Wenn ihr eine Zahnzusatzversicherung habt von der Allianz, dann habt ihr was davon. Das Ganze wird vor allen Dingen wahnsinnig bequemer, darüber nachzudenken. Ja? Bei der Allianz, da gibt es eine Zahnzusatzversicherung als perfekten Partner für gepflegte Zähne. Das Ganze nennt sich Mein Zahnschutz und die bekommt man ab. Und jetzt, Achtung, ist das nicht das mal wert? 12,94 € im Monat.
Ey, da geben andere Leute mehr Geld für ihr Fußball-Abo aus. Muss man überlegen, ey.
Natürlich. Und vor allen Dingen, wenn man mal was hat, dann, was mit den Zähnen zusammenhängt, dann gibt es nicht mehr die Frage, macht man das jetzt oder macht man das nicht. Man muss es immer auf jeden Fall machen, weil es A, sau weh tut und weil es natürlich auch nicht irgendwie verrückt aussehen soll dann ein Leben lang. Man sagt ja nicht, gut, dann esse ich nur noch auf der rechten Seite. Das machen wir in der Regel nicht und deswegen möchte man nicht diesen riesen Batzen Geld dann bezahlen müssen, den sowas nun mal kostet, weil das soll ja auch lange halten. Also macht es doch mal oder denkt mal darüber nach. Die Zahnzusatzversicherung der Allianz ist immer für dich da in diesen Situationen. Da gibt es hochwertige Füllungen statt Stichwort Amalgam, das ist ja schon mal was. Ne? Amalgam ist ein bisschen das Asbest für Zähne. Ne?
Ja,
das will man nicht haben. Erstklassige Inlays, Implantate, Bleaching, professionelle Zahnreinigung, innovative Behandlungsmethoden und vieles mehr. Also das strahlende Lächeln, das ihr jetzt gerade im Gesicht habt, das möchtet ihr doch noch ganz schön lange haben, oder? Damit ihr auch morgen noch kraftvoll zubeißen könnt. Allianz.de/mein-zahn-schutz. Oder geht einfach zu einem der ExpertInnen vor Ort. Da bekommt ihr dann alle nötigen Infos und dann könnt ihr gucken, welches Angebot für euch das Beste ist. Ist ja auch vielleicht nochmal unterschiedlich. Der Link und alle Infos, die ihr dazu braucht, die kriegt ihr natürlich in unseren Shownotes.
Den packe ich jetzt da rein, den Link. Ich nehme den mal kurz und pack den da jetzt rein.
Pack ihn rein in die Shownotes.
Ich habe ihn jetzt reingepackt.
Ja. Allianz.de/mein-zahn-schutz war das, ne?
Mhm. Ja, ist ja reingepackt.
Ist ja reingepackt.
Da könnt ihr die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
Werbung Ende.
Da habe ich eine Frage an das Kaffeearschloch.
Ach.
Fragen an das Kaffeearschloch.
Du bist hier ja der einzige Großstädter. Du bist hier
das
ja geboren,
stimmt, ja.
Ne? Und ich frage mich immer, und in diesem Fall jetzt dich, die ersten 20 Jahre meines Lebens waren sehr davon geprägt, und ich glaube, so geht es vielen, die auf dem Dorf sind, dass sie irgendwie eine Entscheidung treffen, fühlen sie sich dort wohl, wollen sie dort sein, finden sie da eine Erfüllung, oder, und das, es geht nicht darum, das eine schlecht zu reden oder nicht, oder haben sie so einen Sehnsuchtsort, dass sie halt irgendwie in eine große Stadt wollen, dass sie irgendwie, keine Ahnung, in meinem Fall zu Film oder zu Fernsehen auch irgendwie wollen. Was zieht sich ein Berliner daraus? Also will der Berliner dann nach New York oder will der Berliner aufs Land oder sagt er einfach, ich bin in Berlin?
Ich kann es ja nur so anhand meiner Gedanken so mit 17, 18 rekonstruieren. Deswegen ist wahrscheinlich nicht verallgemeinerbar, aber ich finde das immer total interessant. Also diese ganz große Fragestellung, bin ich hier zufrieden oder muss ich hier weg? Weil du ja auch in einem Dorfleben und dieser Struktur, auch in einer Kleinstadt, auch nur begrenzte Möglichkeiten hast. Du musst dich ja fragen, kann ich das, was meine Vorstellungen sind, hier auch umsetzen? Und vielleicht kommst du an den Punkt, wahrscheinlich nicht, ich werde dafür woanders hin müssen. Und als Berliner ist es ja so, du hast ja alle Möglichkeiten. Du hast 3 Universitäten, wo man studieren kann, FU, HU, TU und sicher noch andere private Möglichkeiten, wenn man studieren will. Du kannst sicher aus einem Füllhorn an Ausbildungen auswählen. Deswegen ging es mir immer so darum, was mache ich so nach dem Abitur, was will ich jetzt werden? Ich wäre aber gar nicht drauf gekommen, dass ich dafür weg muss. Es hat mich sogar total beängstigt, weil ich war aus irgendwelchen Gründen habe ich sehr an Berlin gehangen, weil ich dachte, hier ist ja alles da, was ich brauche. Ich will hier gar nicht weg. Und wenn ich weg muss, weil ich, keine Ahnung, nur in Hannover studieren kann, hat mich das wirklich beängstigt und mir ein richtiges, es hat mir Magenschmerzen gemacht, dass das sein könnte, dass ich hier keinen Studienplatz bekomme. Weil ich so sehr da bleiben wollte und gar nicht verstanden, warum soll ich in eine kleinere Stadt mit weniger Möglichkeiten ziehen? Das heißt, also so diese Perspektive auch Ausland hat sich mir gar nicht gestellt, weil ich irgendwie auch ehrlich gesagt Angst hatte, was soll ich denn im Ausland, wie komme ich da zurecht? Ich hatte auch total Angst, ich gehörte auch nicht zu denen, die so gesagt haben, ich muss jetzt erstmal nach Australien, weil ich habe geguckt, was habe ich denn, habe ich Geld? Die Antwort war nein. Und deswegen, wie soll ich denn hinreisen? Ich habe doch gar kein Geld. Ich kann doch froh sein, wenn ich jetzt hier studiere und wenn meine Eltern so lieb sind, dass sie irgendwie mich so unterstützen, dass das möglich bleibt. Ja. Und ich wäre aber im Leben nicht auf die Idee gekommen, und das frage ich mich heute tatsächlich ganz oft, die zu fragen, ey, könnt ihr mir nicht so und so viel Geld leihen, damit ich mal nach Australien kann? Die Frage war nicht in meinem Kopf. Und heute muss ich sagen, gibt es Momente, wo ich ein bisschen in Frage stelle, wo diese Zielstrebigkeit herkommt, dass für mich die einzig mögliche Option war, Abitur machen und dann in dem Fall Jura studieren. War für mich, es war so klar, dass ich gar nicht in Frage stelle, warum will ich das? Was verbinde ich mit diesen Zielen? Was will ich eigentlich aus meinem Leben machen? Und da gerate ich manchmal mit mir in Konflikt.
Das ist, glaube ich, eine Sache, die einer Generation nach dir nicht mehr genau so passiert ist.
Ja.
Natürlich einzelnen Leuten immer. Ich rede jetzt so über das Gros der Menschen und wenn man so will, so eine darüber sitzende Kultur, die hat sich einfach verändert.
Hat sich total verändert, glaube
so,
ich
so, dass man mehr überlegt, was will ich denn eigentlich und soll ich eigentlich die ganze Zeit arbeiten oder was macht mir eigentlich Spaß oder was kann ich gut, was kann ich besser als andere und so oder wo muss ich mich vielleicht gar nicht so hinverbiegen, sondern was liegt mir und was ist in meiner Natur.
Aber weißt du, das will ich nur kurz sagen, weil ich darüber ein bisschen nachgedacht habe. Ich glaube, der Arbeitsmarkt hat sich zu unserer, in der Zeit, als wir so 18, 19 waren, total verändert, weil was mir so eingeimpft wurde, war so eine gewisse Globalisierungsangst, so nach dem Motto, auf einen guten Job, da bewirbt sich am Ende genauso der Chinese wie der Niederländer, der Amerikaner. Du wirst in eine Welt gehen, wo du froh sein kannst, irgendwie einen Job zu bekommen.
Ja.
Und aus dieser Knappheit wurde man so angefeuert, besonders effizient seinen Lebensweg zu planen, nicht zu trödeln. Und dieser ganze Druck, auch existenzielle Druck, mach jetzt was aus deinem Leben, stelle die Weichen richtig, der war für mich aus irgendwelchen, sicher auf familiären Gründen, so deutlich und stark spürbar, dass ich wirklich nicht auf diese Idee komme. Und das hat sich heute verändert. Es gibt, glaube ich, heute mehr Jobs und weniger BewerberInnen.
Ja, auch die berühmte Lücke im Lebenslauf war immer, also ich bin auch das komplette Studium, und das war jetzt noch nicht mal, weil man irgendeinen Quatsch studiert hat, ne? Aber so generell war einfach die Angst, dass man, also die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man keinen Job kriegt, und diese Angst wurde auch aufgebaut. Und dann auch noch in einem Bereich, wo man jetzt irgendwie jetzt keine Kontakte hatte, jetzt in meinem Fall, ich wird bei dir ähnlich gewesen
nicht,
sein.
Ne?
So, also ich konnte nicht die Tante anrufen und die hat mich da jetzt irgendwo mal reingebracht oder so. Und das hat, glaube ich, aber auch viel dazu, das hat Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite bewundere ich auch, dass man diesen Druck mittlerweile nicht mehr so in der Form spürt in der jungen Generation, zumindest mein Eindruck. Und auf der anderen Seite, das hat auch dazu geführt, dass man wirklich sich da also richtig hart reingehangen hat, ne? Und das war auch die Phase, wo ich Glas kennengelernt habe, in der ich Glas. Und ich glaube, du hattest ein ähnliches Feuer. Also du wolltest eine Karriere machen.
Ja, ich konnte auch dann ja irgendwann nicht mehr anders. Ich kann mich ganz gut an den Moment erinnern, da saß ich in meinem Zivi-Heim da auf der Fensterbank, weil man da mal qualmen konnte. Und dann kann ich mich sehr genau an den exakten Moment erinnern, ich da vorher mit meiner Mutter telefoniert habe und mich ja eigentlich nie unter Druck gesetzt hat, immer nur gefragt hat, was willst du jetzt machen? Und naja, so wie das eine gute, eine tolle Mutter eigentlich macht, die mich so ab und zu mal fragt und weißt du jetzt schon, wie das so alles weitergeht, ne? Weil irgendwann so eine Zivi-Zeit, die läuft ja ganz natürlicherweise ab. Und dann habe ich dann auch zu ihr gesagt und dann danach darüber nachgedacht, deswegen kann ich mich an den Moment erinnern, sie sagte, okay, so, ich mach das jetzt. Ich ziehe das jetzt irgendwie so durch. Und dann gab es keine Alternative mehr. Weil
also
erstmal.
Moderation oder?
Ja, genau. Ja, das, was ich letztendlich danach dann gemacht habe, das habe ich mir dann vorgenommen. Und mir war klar, wie klein das Nadelöhr ist, durch das all diese Ideen erstmal durch müssen. Das war mir zu jedem Zeitpunkt klar und das hat mir natürlich auch ein bisschen Angst gemacht. Aber noch mehr Angst hat mir irgendwie die Tatsache gemacht, dass ich jetzt irgendwas mache, auf das ich gar keine Lust habe. Also ich hatte schon. Auch das, was du so ansprichst und auch was du vielleicht festgestellt hast, das stimmte schon alles, aber es gab immer wieder so kleine Momente, in denen ich mir erlaubt habe, jetzt zu sagen, okay, ich möchte jetzt ein bisschen etwas anderes machen, ein bisschen ein anderes Risiko eingehen. Und ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater mir nämlich damals genau so eine Ausbildungsstelle so besorgt, zumindest mal ein Bewerbungsgespräch besorgt bei so einem Kumpel, den er da hatte. Und weil das auch so war, alle, die dann in meiner Schule irgendwann fertig waren, das war wie so ein Wettbewerb. Hast du schon Bewerbungen verschickt? Hast du schon ein Vorstellungsgespräch gehabt? Und wenn du jetzt nicht hinmachst, dann kriegst du nichts und so. Ne?
Mhm.
Und dann hat mein Vater gesagt, ja gut, dann werd doch Groß- und Außenhandelskaufmann. Das war ein guter Job oder ist ja auch ein guter Job, aber am besten für jemanden, der sowas kann. Mein Vater wusste natürlich still und heimlich, selber gelernter Industriekaufmann, dass ich das nicht so gut kann. Aber der hat dann gesagt, du ziehst dir jetzt eine ordentliche Jeans an und ein weißes Hemd, so dieses typische Ende 90er Jahre Bewerbungsoutfit. Und dann,
schick und sportlich.
Schick und sportlich, so wie so ein Jungliberaler, sage ich eigentlich aus.
Ja.
Und dann hat er mich immer damit gelockt, hat gesagt, wenn du da übernommen wirst nach den 3 Jahren oder 4 Jahren genau. Ausbildung, dann kriegst du da einen 3er BMW.
Das ist ja wirklich geil, das hat mich auch überzeugt.
Ja, und da habe ich dann mal gesagt, ich habe doch nicht mal einen Führerschein. Ich will den auch nicht so bald machen, habe ich dann auch ganz spät erst gemacht, einen Führerschein. Und dann saß ich da, und das weiß ich noch, da saß ich in so einer Art Vorraum vor diesem Büro, wo die dann das Gespräch geführt haben, saß ich neben so einem Kopierer auf so einem Stühlchen, haben sie mich da hingesetzt, in so einem ganz tristen Büro. Und dann war ich da drin und dann saßen da zwei so Leute vor mir, die hatten auch weiße Hemden an. Und dann war der Tisch war weiß, das war so eine weiße, so eine Tischplatte. Und im Hintergrund, die Wand war auch komplett weiß, da hing gar nichts. Da waren noch weiße Gardinen noch dran, aber es hing kein Bild an der Wand, nichts. Und es war alles so weiß, wie in einem Albtraum. Und ich habe mir
Black
das
Mirror.
Ja, und ich dachte mir so, okay, wenn du jetzt hier dir, wie hier ziemlich beste Freunde, ne, wenn du jetzt hier Pech hast und die nehmen dich, also was blüht dir dann und blüht hier überhaupt irgendwas?
Ja.
Weil so sah es nicht aus und so langweilig und so eintönig und so überhaupt nicht zu mir passend. Wie gesagt, ich bin froh, dass es Menschen gibt, die sowas können, die eine Leidenschaft dafür haben, auch ein Talent dafür haben, die zum Glück diesen Job machen, damit Leute, die das nicht können, wie ich, das nicht machen müssen. Und dann bin ich nach Hause gegangen zu meinem Vater, hab gesagt, ich weiß nicht, ob die mich da nehmen, ich denke nicht, aber ich will das bitte nicht machen. Ich will das bitte einfach nicht machen. Und der war schon auch streng, aber hat dann zu mir gesagt, okay, ja, dann nicht. Aber dann sucht er halt irgendwas anderes. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe die freudige Nachricht verkündet, dass ich jetzt Friseur werde. Ja. Da hat mein Vater gesagt, mich so angeguckt mit so toten Augen, hat gesagt, gut. Ja. Und naja, immerhin irgendwas gemacht. So. Aber dieses, dass sich das so wegzieht, ne? Dass man so denkt, man will irgendwo hin. Mhm. Komischerweise war das bei mir immer Köln. Und Berlin war ein richtig weißer Fleck auf der Karte. Als würde das nicht existieren. Ich wusste natürlich, dass das die Hauptstadt ist und so. Ich war dann auch irgendwann schon mal da, weil ich da mal umsteigen musste, weil ich mit meiner Theatergruppe mal irgendwo hingefahren bin, musste ich da umsteigen. Da habe ich einen Apfel aus dem Fenster geworfen, habe aus Versehen so ein Fenster getroffen, direkt neben der. Das war meine einzige Erinnerung an Berlin. Und dann hatte ich immer auch immer Angst. Mhm. Wenn ich dann mal irgendwie in Berlin mal war oder davon gehört habe, hatte ich immer Angst, weil ich immer dachte, da bist du sowieso irgendwie verkloppt oder klauen sie dir die Schuhe auf der Straße. Mhm. So dachte ich.
Ja.
Aber in diesen ganzen Abspannen von Fernsehshows, RTL Samstagnacht und
stimmt, alles Köln.
TV Total, auch, ja. Alles, was ich gerne geguckt habe, das war immer Köln. Und deswegen war das für mich wie so ein Sehnsuchtsort, eigentlich wie so ein...
Ja, wie Hollywood.
Ja, wie so ein Centerpark der Fernsehlandschaft. Ja. Und genauso habe ich das dann auch benutzt. Und ich bin dann immer, wenn ich Geld hatte, dahin gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Und dann habe ich einfach immer so Leute so wahrscheinlich so angelabert oder so. Auf jeden Fall hatte ich irgendwann Freunde da. Ich weiß gar nicht, wo ich die her hatte. Gab ja auch kein richtiges Internet und so. Also man konnte die ja nicht online vorher kennenlernen oder so. Sondern ich bin, denke mal, da einfach hingefahren und habe Leute angelabert. Aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie es passiert ist.
Aber guck mal, wenn auch jemand wie du recht schnell feststellt, dass vielleicht so der gerade normale, in Anführungszeichen, Berufsweg dich jetzt nicht zufriedenstellen würde. Ne? Also ja. Das ist ja auch, da fängt ja auch schon der Luxus an, dass man sich das überhaupt zu irgendeinem Zeitpunkt mal aussuchen darf. Das ist
die Grundlage dieses Gesprächs, ne? Ja.
Aber natürlich ist es, wahrscheinlich hat jeder irgendwie so das Gefühl, es wäre schon schön, wenn man seinen Beruf gerne macht und irgendwie da erfüllt ist und das vielleicht sogar nah an einem Hobby dran ist. Dann ist ja die 10 Stunden, 8 Stunden am Tag, die gehen dann schneller rum, ne? So, und ich glaube, mit dem Wissen sind wir auch reingegangen, irgendwie in unsere Berufswelt. Und gleichzeitig dadurch, dass das zu dem Zeitpunkt auch noch wirklich was, das war auf so einem Sockel. Es gab noch kein Internet in dem Sinne, dass jetzt Instagram oder man konnte mit YouTube auf einmal, konntest du dich in deinem Keller verwirklichen und so. Mhm. Das gab es nicht. So, es gab die unwahrscheinliche Chance, dass man irgendwie bei einem dieser großen Sender, ProSieben, Sat.1, RTL, ARD, ZDF, dass man da irgendwie landet und die Chance war, also da kannst du besser Lotto spielen, so in deinem Fall. Und ähnlich war es auch bei mir. Also wenn du halt irgendwie nicht diese, also keine Kontakte hast und so. Und das immer im Hinterkopf zu haben, dass die Wahrscheinlichkeit viel größer ist, dass man einfach, dass dieser Traum scheitern wird. So, und man dann auf einmal doch Orthopäde ist. Ohne Wertung. Aber ich weiß halt, ich kann nichts, außer das, was ich mache.
Du wolltest ja nicht Orthopäde sein, das ist ja das Bild. Ja. Ne? Also du, überhaupt der Traumplatz und du musst dann was machen, was du eigentlich nicht willst. Vor allem,
weil man auch große Töne gespuckt hat. Ne? Ich habe, wie mit vielen Sachen, habe ich natürlich auch den anderen, also ich habe die praktisch meine eigene Mauer hinter mir, ne, die mir den Weg zurück versperrt, recht hoch gebaut. Weil das hat natürlich auch was mit Abgrenzung zu tun. Vielleicht ist das auch ein Teil der eigenen Unsicherheit, dass man natürlich erstmal die ganze Welt für verrückt erklärt, dass die das nicht machen, was man selber macht. Mhm. Diese Milde und die Entspanntheit, die kommt dann irgendwann wieder ins Leben, wenn man feststellt, hat irgendwie vielleicht nicht so 100%, wie man sich das gedacht hat. Vielleicht hat man sich auch gar nicht so 100%iges gedacht, sondern das Gefühl, was man im Kopf hatte, das hat man irgendwie erreicht. Und dann kommt auf einmal die große Milde und man versteht dann auch andere Perspektiven oder Entscheidungen, die getroffen wurden und so. Aber
du,
also
das
Moment,
heißt, du bist, ne, auch durch Oldenburg gelaufen und hast gesagt, ihr habt ja gar nichts geschnallt. Ich gehe nach Berlin.
Und so
war die Lady
schon,
in meinem
Film. Das
genau
das,
die mit dieser Haltung. Ne? Ja. Was macht ihr denn da?
Aber wisst ihr, woran ich mich noch genau erinnere? Ich habe ja in Jura studiert und dann habe ich durch Umstände den Tommy Wosch kennengelernt, lieber Kollege. Und bin dann zu Fritz gekommen und dieses Gefühl, auf einmal dort Menschen zu finden, die so Gleichgesinnte sind. Mhm. Die
also ein
auch,
Radiosender, muss
ein
man
Radiosender, sagen. Genau, vom RBB, die Jugendwelle hier in Berlin-Brandenburg. Und Tommy Wosch war da immer jemand, den ich sehr, sehr verehrt habe für die Art, wie er Radiosendungen gemacht hat, weil das war so eines der ersten Vorbilder, weil ich das immer wahnsinnig lustig fand. Für mich war er so der deutsche Howard Stern.
Habe ich auch gerne gehört.
Also wirklich liebe Grüße, immer großartige Sendung gemacht. Die habe ich aufgenommen und in meinem Kinderzimmer mir reingezogen und die teilweise ging die bis nachts um eins. Dann da habe ich heimlich das gehört und habe noch die letzte Stunde aufgenommen, die am nächsten Tag nach der Schule gehört. Und den habe ich dann kennengelernt. Das war natürlich schon mal, da ist mir das Gehirn explodiert vor Glück und Freude. Und irgendwie hat er mich in sein Herz gelassen und mich unterstützt. Und überhaupt, und darauf wollte ich noch dieses Gefühl zu haben, du kommst dann in so einen auch jungen Sender und das ging euch sicher ähnlich bei MTV. Und dann findet man so Gleichgesinnte. Andere im Grunde Loser und Idioten.
Kommilitonen.
Ja, Kommilitonen, die, aber in Wirklichkeit Nerds, Loser und Idioten, die auch denselben bizarren, dieselbe bizarre Sehnsucht haben danach, was zu machen, was in irgendeiner Weise unterhaltsam ist oder im besten Fall sogar witzig. Und dann sieht man andere, die was Witziges machen wollen, die auch darüber nachdenken, wie könnte was witzig sein. Und dieses unendliche Glück, Leute zu finden, die sowas Spezielles jetzt verfolgen, wie was Witziges zu finden, mit denen zusammen darüber zu überlegen, wie könnte was witzig sein, das ist etwas, was, wo ich heute noch eine Gänsehaut kriege vor Glück. Dieses Gefühl des Aufgehobenseins, das hat mir, da bin ich richtig gerührt, wenn ich dran denke, alles bedeutet. Und ich war eben an der Uni und da war alles scheiße, es war langweilig, es hat nicht zu mir gepasst, es war, ich habe das nicht verstanden, was da vor sich geht, ich habe gemerkt, hier werde ich untergehen. Und dann praktisch auf einmal eröffnete sich so ein Nebenweg und dann habe ich auch schnell mal gesagt, es ist mir jetzt alles scheißegal, dann werde ich eben kein mittelmäßiger Scheißanwalt, sondern super einer von den lustigen Losern, die aber was machen, was sie glücklich macht. Ja. Und das ist irgendwie das eine der größten Glücksfälle meines Lebens.
Und weißt du, gestern bin ich hier auf den Hof gekommen von unserer Firma und dann habe ich mir hier einen Kaffee geholt und habe mich auf den Hof gestellt und dann kam auf einmal 5 Kolleginnen und dann haben die so ein Paket auseinandergerissen und haben da den Boden abgedeckt mit.
Warum?
Ja, und dann hat sich der eine auf das Paket gestellt, ne, also auf den abgedeckten Boden. Und dann haben sie ein Maßband rausgeholt, haben 10 Meter abgemessen. Und da hat ein anderer Kollege einfach eine Torte aus einer Kiste gepackt und hat dem über die 10 Meter hinweg auf den Rücken geschmissen. Und dann war ich in der Mittagspause, da hatten wir noch Besuch und dann war auch ein Kollege aus der Branche war zu Gast und wir kommen aus dem Treppenhaus raus und dann steht im Garten ein riesiger Dreckhaufen, so bestimmt 1,5 Meter hoch. Und da wurde mir aber mitgeteilt, wir sollen keine Angst haben, auch wenn es jetzt gleich knallt. Es sind Pyrotechniker da und das wäre ein Marshmallow-Vulkan und man müsste jetzt mal rausfinden, wie hoch der Marshmallows schießen kann, wenn man eine Pyroladung darin zündet.
Aber warum?
Und er hat's Buff gemacht. Und dann bin ich zu Late Night Berlin gefahren, zur Aufzeichnung.
Ja, und da habe ich dann
Martin Semmelrogge frisiert.
Da habe ich Martin Semmelrogge die Haare geschnitten. Ja. Ganz normaler Tag.
Und über das Thema Abschiebung debattiert.
Genau, ja. Das haben wir alles in einer Sendung gemacht. Also
24 gut, Stunden. Weil das will ich euch noch sagen.
Es gehört auch ganz kurz, es gehört auch ein bisschen dazu, dass man dann auch nicht fragt. Nee. Man sieht einfach den Vulkan, die schießen da die Marshmallows hoch und das hat man so oft zu vergleichen. Weißt du noch, als ich mal ins Büro gekommen bin? Und dann laufe ich ins Büro und dann gucke ich, also da musste ich immer, mein Büro war hinten in der Ecke, ne, im alten Büro. Und dann gucke ich durch die Glasscheiben, das war so mit so Glaseinsätzen so bis zum Boden, gucke ich in Tims Büro. Das war direkt vor mir. Und dann gucke ich da rein und dann sehe ich da ein großes Krokodil liegen.
Ein echtes. Und ja, dann, das wurde halt von ProSieben geliefert.
Ja, und dann denke ich so, Moment, warum liegt denn in Tims Büro morgens um 10 ein sehr großes, lebendiges Krokodil einfach so rum? Ja, hatte dann am Ende einen Grund, aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt zu allen geht und sagt, warum liegt da ein Krokodil? Weil man denkt sich, ja, es wird schon seinen Sinn haben.
Ja.
Aber ich wollte noch kurz sagen, dieses Gefühl, was ich bei dem Radiosender habe, und da kann ich euch ein Kompliment machen, das hatte ich dann, als ich MTV Home im Fernsehen gesehen habe und hatte ich gar nichts mit zu tun und habe gedacht, das ist eine Sendung, die finde ich so witzig und das ist das, was irgendwie für mich das Gegenstück war zu dem, was so ich so wahrgenommen als Comedy aus Köln, was ich irgendwie verabscheut habe und größtenteils schrecklich fand. Und das kann ich ja jetzt noch sagen, weil ich da, wie gesagt, überhaupt nichts mit zu tun habe, einfach nur als Zuschauer mir das angeguckt und das richtig toll fand. Und da hatte ich dieses Gefühl von, oh, das ist irgendwie eine Humorheimat, da will ich auch mitleben. Und so bin ich ja auf euch getroffen und letztendlich hat sich dieses Gefühl dann immer konserviert. Und auch wenn man jetzt, wenn ich gerade dazu neige, das zu romantisieren, es gibt auch viele Tage, die sind auch langweilig und nervig. Und es gibt aber immer wieder so Tage, auch wie du sagst, wie gestern, wo hier irgendwie, wo ich dann lese ich im Firmenchat, dass gleich würde es einen gigantischen Knall geben. Und dann denke ich so, ach schade, dass ich nicht im Büro bin, ich bin in den Auswendigen gegangen, weil ich aber selber damit beschäftigt bin, kurz mal den Semmelrogge auf eine Sendung einzustimmen, in der er dann die Haare frisiert kriegt von Klaas. Und dann denke ich, ja, ist doch eigentlich alles schön.
Bevor jetzt eine Riesenflut an Bewerbungen kommt, in dem nur steht, ja, ich bin auch für die Marshmallow-Vulkane zu haben und so. Es ist ein Aspekt, den man zu Recht auch, um den ganzen Laden am Laufen zu halten, auch mal romantisieren kann. Aber es ist natürlich auch mittlerweile auch ein Beruf, der tatsächlich auch Aspekte hat, den jeder Beruf hat, nämlich
Irgendwer
nervig.
Irgendwer muss die Marshmallows kaufen.
Ja.
Irgendwer muss
es macht Pyromann, und dann ist schon wieder vorbei. Ne?
Irgendwer muss die Rechnung vom Pyromann bezahlen.
Ja, und irgendwer muss auch mal ganz lange grübeln, um auf so eine absurde Idee zu kommen.
Ne? Ja, so ist das.
Werbung.
Seid ihr beiden Fans von Ramen-Nudeln?
Ja, Ramen!
Also das mögt ihr wirklich gerne, weil ich mag es auch gerne.
Ich ist was ich sonntags wirklich gerne esse.
Ich habe ganz lange gar nicht geschnallt, was es ist. Ich habe immer nur gelesen, überall in so Schaufenstern, Ramen. Da dachte ich mir, was soll denn das sein? Hat mich das interessiert. Und dann dachte ich, mir schmeckt das nicht. Und dann hat es mir doch sehr gut geschmeckt. Denn man kann das übrigens auch für zu Hause machen. Wenn man jetzt nicht sagt, man will raus, sondern man will das so instant als Lösung für zu Hause, dann kann man das machen. Nong Shim heißt das Ganze. Das muss man ja wirklich mal buchstabieren. N-O-N-G-S-H-I-M, also Nong Shim. Und das ist so eine kräftige, würzige Brühe, intensive Shin-Schärfe, daher kommt das. Bissfeste Nudeln und das Ganze ist vegan. Nong Shim Shin Ramyun. Ramyun heißt übrigens, also es ist die koreanische Bezeichnung für ansonsten bekannte Ramen-Nudeln. So,
ja.
Ne? Das ist das. Und ist die beliebteste Instant-Nudelsorte in Korea. Deswegen haben sie natürlich den Namen auch genauso gelassen. Aber ihr könnt es erkennen an der auffälligen roten Verpackung. Es ist auffällig rot.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja wirklich einfach. Ne? Du machst das Ding auf, machst da kochendes Wasser rein, wartest einen Moment, rührst ein paar Mal um und schwupp hast du eine vollwertige, tolle und besonders leckere Mahlzeit.
Du kannst es aber auch verfeinern. Machst ein paar Toppings rein, wie man es auch von Ramen im Restaurant kennt. Ei, Tofu, Kimchi, Avocado oder Lauchzwiebeln und dann hast du auf einmal ein koreanisches Gericht.
Mhm.
Instant.
Dem haftet vielleicht immer so ein bisschen was an, dass das so qualitativ nicht hochwertig ist. Das stimmt nicht. Probiert es doch am besten mal selber aus.
Wir haben sie getestet und sie schmecken wirklich fantastisch und es macht wirklich richtig Bock. Dann auch, wie du es eben gesagt hast, Schmitty, dann nochmal ein gekochtes Ei reinhauen, bisschen Tofu, super easy und wenn man nicht viel Zeit hat, wunderbare Lösung.
Ich sage es noch einmal, wie es heißt. Nong Shim Shin Ramyun.
Auffällig rote Verpackung.
Richtig. Gibt es in allen Super- und Asiamärkten.
Alle weiteren Informationen, die ihr dazu haben möchtet, findet ihr natürlich in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Sag mal, kommt ihr eigentlich mit mir gemeinsam? Du kannst eigentlich auch mitkommen. Ich will das.
Moment mal, so fängt es an. Kommt ihr eigentlich mit mir? Du kannst auch mitkommen. Was ist das denn?
Ja, weil ich jetzt nicht genau weiß, wer da jetzt alles mit zu tun hat. Eigentlich ihr beide, aber ist jetzt auch. Ich weiß nicht mehr genau, für was ich da jetzt nominiert bin. Also pass auf. Ich möchte mal, dass ihr mit mir nach Österreich fahrt.
Ja, klingt erstmal gut. Geht's in Stangewirt oder was?
Nichts in Stangewirt. Wir fahren nach Wien in die Hauptstadt.
War ich noch nie.
Genau. Und weil Wien ist, ist das eine wunderschöne Stadt. Ich bin ja oft da. Weil ich,
du bist Wiener bei Hart. Bist ein richtiger Wiener.
Na, ich bin auf jeden Fall kein richtiger Wiener, aber ich bin sehr oft da, weil ein Teil meines Lebens auch dort immer stattfindet. Und jetzt sind wir nominiert für den Fernseh-Oscar Österreichs, also Joko und ich, für die Romy.
Ja.
Kennt ihr das?
Ja, es sagt mir was, ja.
Ja, Romy ist gut.
Nach Romy Schneider wahrscheinlich, ne?
Ja, nehme ich mal an.
Verehre ich sehr.
Ja.
Und das ist so wie der Fernsehpreis in Österreich?
Genau, oder? Ich glaube sowas, ja, genau. Und das ist auf
herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke.
Ja.
Aber ich finde das also gut, weil das ist bestimmt eine schöne Veranstaltung. Ich habe nur Bilder bislang davon gesehen. Und
du willst, dass wir jetzt damit kommen?
Ich will, dass ihr mit mir da hinkommt. Müsst ihr vor allen Dingen da vor den Radios, wollte ich fast sagen, vor was auch immer ihr da gerade in euren Kopfhörern drin. Ihr müsst abstimmen für die Romy. Das ist nämlich ein Publikumspreis. Da sind nämlich auch noch andere nominiert, frecherweise.
Aber darf man da als deutscher Staatsbürger oder Bürgerin überhaupt abstimmen?
Ja, weltweit kann man abstimmen.
Ah,
ich bin ja auch deutscher Staatsbürger und ich kann das ja auch kriegen.
Ja. Und da dürfen die Leute dann nochmal jetzt abstimmen für dich.
Für die Romy, beim Kurier ist das, glaube ich. Das ist die Zeitung, die das macht. Und da sollt ihr mit mir mitkommen. Ich möchte, dass wir da alle gemeinsam hingehen.
Also warte mal, wir tun den Link mal in unsere Shownotes.
Ja, genau.
Das fände ich mal nur richtig.
Das machen wir. Und ich möchte, dass ihr mit mir da hinkommt. Habt ihr da Lust zu?
Schmitti schweigt.
Schmitti, du kommst jetzt mit nach Wien. Du liebst Österreich.
Ich war da schon mal mit dir.
Ja.
Und weißt du, jetzt schließt sich der Kreis. Es war in unser Tirol. Es war unser erster gemeinsamer, größerer Dreh, bei dem wir die Stadt verlassen mussten.
Ja.
Und wir sind nach Österreich gefahren.
Warum noch?
Weil Revolverheld da ein Konzert gegeben hat.
Stimmt.
Und das haben wir begleitet für Viva. Und du warst da der Spaßonkel und hast dann noch.
Im Gasometer. Im Gasometer war das, ne?
Ja. Ja. Und danach sind wir auf die Romy gekommen.
Nee, das war, nein, das
oder
war.
Oder war das der Amadeus Award?
Das war der Amadeus Award. Okay. Das ist der Echo. Echo gab es mal hier in Deutschland auch, Ende der 90er, das war so eine Art Musikpreis. Und da hat jeder Österreicher einen Amadeus Award bekommen.
Ah ja.
das ist bisschen das Problem, deswegen müssen wir auch da aus Deutschland ein bisschen, dass wir da praktisch das ein bisschen auffüllen. Weil es natürlich ist so, in Österreich leben nicht so viele Leute wie in Deutschland. Das heißt, wenn man da eine große Familie hat, gilt man als prominent.
Wer ist denn ein Konkurrent von euch, Jupp und dir?
Weiß ich nicht genau, aber gute Leute.
Ja, aber für die nicht abstimmen.
Nein.
Das möchte ich nicht.
Natürlich nicht. Aber das sind alles respektable, tolle Kollegen.
Sicher. Alles, aber warum hat Schmitti denn jetzt so skeptisch geguckt? Weil für mich denke ich, man muss da nichts, also Schmitti, wir müssen da nichts tun, außer uns herrlich zu betrinken.
Zur Goldenen Henne, da irgendwo nach Ostdeutschland,
ja, eben.
Da geht ihr wohl gerne hin.
Ja.
Ja, das war toll.
Das war schön.
Aber mit mir in die kaiserliche Stadt Wien.
Ja, warum bist du denn so skeptisch? Kannst du da nicht? Wann ist es überhaupt?
Müssen wir da Regisseure treffen?
Noch sicher.
Sind da Leute vom Burgtheater?
Also das
wird man
nicht
mit Dackelkacke beschmiert. So stelle ich mir Wien vor.
Du stellst dir Wien vor wie so ein Abend bei Thomas Bernhard,
ja.
wenn er bei den Auersbergern zum Künstleressen eingeladen wird.
Exakt so.
So ist das ja nicht.
Ja,
das
so
ist
kalt und tropfig stelle ich es mir vor. So
Arrogant. Gar nicht. Überhaupt nicht. Das ist eine total tolle Veranstaltung. Ich kenne da auch
Gibt's
alle.
Gibt es da Sachertorte?
Ja klar.
Wirklich?
Ja, was glaubst du denn?
Und können wir vorher ins Café Sacher gehen und
uns
da schon einen reinlöten?
Nein, wir gehen
auf den Naschmarkt?
Nein, wir gehen ins Schwarze Kamel.
Was ist das?
Das ist gut. Da gibt's,
aber gibt es da Kuchen?
Da gibt es Kuchen, da gibt es Champagner, da gibt es Austern, da gibt es alles.
Oh.
Sind da Theaterleute?
Na sicher.
Warum hast du denn so Angst vor Theaterleuten?
Er hat Angst vor Künstlern, die ihm dann irgendwas erzählen über die Wildente.
Nein, die mir dann erzählen, dass sie ja kein Fernsehen haben, aber es bestimmt ganz witzig ist, was wir da machen.
Also, in Österreich gibt es all diese Leute und ich setze dich später an einen Tisch.
Ich werde
da anrufen und sagen, der Schmitti kommt auch, er möchte aber unbedingt neben Paulus Manka sitzen, aber erst wenn der 3 Flaschen Weißwein getrunken hat.
Wer ist das denn?
Ja, den lernst du dann kennen.
Ich habe irgendwie Angst, dass es eine Falle ist.
Ja.
Weil du fragst uns sowas nie.
Ne, ich finde das einfach schön, wenn wir mal einen Ausflug machen, wo wir
aber
nicht so viel arbeiten müssen.
Wenn es zu den Oscars gehen würde, müsste man dich hart überreden, wochenlang, dass du da mal in den Flieger steigst.
Ja, weil das so weit weg ist. Aber ich möchte ja mit euch gerne dahin.
Deswegen denken wir, es ist eine Falle.
Es ist keine Falle. Ich möchte einfach, dass
ihr mal... Wer zahlt Kost und Logis von Schmidtheimer und mir?
Sehr gut, Jakob.
Ja.
Also
ich glaube, wir sind am Verhandlungstisch in dieser Sekunde.
Wir haben doch heute hier rausgefunden, dass ich ein nicht unbeträchtliches, Teilchen in der Kette eures Lebensweges bin, oder?
Mhm.
Und dass eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit schon auch mit meiner Bekanntschaft einhergeht, oder?
Hey, von euch beiden. Wir müssen selber jetzt zahlen, oder was?
Weil nee, wir ich sag mal so, Geld dass ich haben, eigentlich in der Theorie habe ich das alles schon gezahlt.
Mhm.
Ne?
Ja, und wer zahlt jetzt das noch?
Also, wir
du
können
da kannst du ja den ganzen Weg gehen.
Ja,
ne?
Full Circle, Häufer Umlauf.
Wir gucken mal. Vielleicht pumpe ich den Lugner an. Der steht wahrscheinlich wieder an der. Der steht nämlich Lugner, ne? Richard Lugner, Mörtel.
Ja.
Der macht immer Wiener Opernball.
Kultbaulöwe aus Österreich.
Da soll man natürlich nicht hingehen lieber. Ja. Ne? Da war jetzt Jane Fonda und hat ihn mit dem Arsch nicht angeguckt.
Das hat ihr gar nicht gefallen. Nee, da gibt es sehr witzige Videos.
Ja, die ist ja auch, glaube ich, über 80.
Die war schlecht gebrieft.
Ja, die hatte einfach...
Die hat das ganze Widerwärtigkeit hat die jetzt vor Ort festgestellt und hat Mörtel da zu Recht stehen lassen.
Ja.
Hat sich wirklich ganz offen angewidert gezeigt.
Aber ist das nicht witzig?
Was für eine Scheiße sie da
gelandet
ist.
Zwei so ultra alte Leute, die sich gegenseitig mit viel Geld und dummen Ideen in so eine ganz blöde Situation bringen. Weit weg von zu Hause.
Klingt wie Joko und Klaas in 30 Jahren.
Du, ich will da nichts ausschließen komplett im Vorhinein, aber er ist auf jeden Fall, es gibt ja die Lugner City, das ist so ein Einkaufszentrum, da ist ein Kino drin und so Krimskrams, ne? Irgendwo so hinterm Westbahnhof, feine Gegend. Und da steht er manchmal immer noch an der Schranke bei der Ausfahrt vom Parkhaus und verteilt an die Damen ein paar Rosen.
Oh Gott. Oh Gott. Oh Mann, aber ich freue mich jetzt schon richtig da so rein, weil seit ich Sachertorte austern, und Schmitti hält sich so bedeckt, irgendwie will er, glaube ich,
nein, der kommt mit. Der kommt auch mit. Ja klar, was willst du denn mal erleben da in Österreich?
Nix.
Wie? Also,
was soll denn das?
Was hast du denn da? Ja, wenn man da nicht Skifahren kann, will er da nicht hin.
Nee. Vielleicht
können wir ja auch noch Skifahren.
Stimmt ja gar nicht. Na, überhaupt nicht. Wir sind in Wien, da ist nichts mit Skifahren. Da sitzt man nicht gemütlich auf der Hütten. Das ist eine ganz normale, riesengroße, okay. Das Drehkreuz Europa. Wien ist eigentlich das Zentrum Europas, ja, auch geografisch und so. Das ist eigentlich, da hast du eigentlich auch so, das ist letztendlich die Verbindungstür auch zum slawischen Teil Europas und so.
Ich habe ja immer.
Als Maul.
Ich versuche ja immer, durchs Leben zu gehen, ohne Leute zu nerven, ja? Das ist so meine Prämisse, habe ich mir irgendwann mal vorgenommen.
Hast du nicht geschafft,
Schon. Nee, ist okay. Ja. Aber ich denke mir immer, und das mag ein Klischee sein, dass ich als Piefke die Wiener extrem nerve.
Stimmt nicht.
Und warum muss ich denn dann da überhaupt hingehen?
Du hörst jetzt mal auf mit deinem Gemecker. Von mir aus bezeichne den Flug, wenn das deine Verhandlungstaktik hier gerade ist. Ne?
Gut.
So, okay, so. Und dann kommst du
mit.
Und
wir fahren nach Wien.
Und dann kommst du mit und dann haben wir da eine schöne Zeit.
Ja, okay.
Ja.
Müssen wir was drehen?
Nee, das ist doch das.
Und auch kein Podcast.
Idiot, deswegen frage ich dich doch die ganze Zeit.
Einfach nur wir.
Na, ich finde, wir können da morgens dann den Podcast noch aufnehmen.
Nein.
Bevor wir dann da, doch bevor
bist
wir dann
doof?
Da losgehen.
Warum sollen wir das denn mit Arbeit verbinden? Ja, bist du
stimmt,
doof?
Und vor allem, man macht es danach, weil man dann Storys hat.
Ja, hast recht, ja.
Wir machen das danach.
Ja, hast du ja recht, ja. Apropos, wir haben über Vorbilder gesprochen. Ich will noch einmal, wir müssen noch einmal auch da den Bogen nochmal machen zu hier diesen Zwillingen, ne? Ich will nochmal, die können von Glück reden.
Welche Zwillinge?
Ja, was? Hier die Wolter-Zwillinge.
Ach, die.
Norbert und Benny oder wie die heißen. Keine Ahnung. Winfried und Benny. Die können von Glück reden, dass wir die gar nicht auseinanderhalten können, weil wir wissen nicht, der eine ist ein fiese Möb. Und der andere hat zugegafft, wie der da dein Bild hat stehlen lassen.
Ja, du müsstest mal, hol doch mal die Zuschauer.
Ja, gleich, aber ich will nur sagen, wir hauen euch nicht in die Schnauze, weil wir euch nicht auseinanderhalten können. Sonst würden wir, wollen da nur nicht was falsch machen. Mhm. Weil es kam ja raus, so endet ja letztendlich die große Saga rund um dein gestohlenes Schmitti-Bild aus der Kölner Kultkneipe Knobelbecher, dass einer der Wolter-Zwillinge, selbst Gastgeber der Sendung Worldwide Wohnzimmer, einen weiteren Menschen, der bei ihnen in einem Quiz auftreten sollte, in der kommenden Woche dazu angestiftet haben, im Kölschrausch dein Bild zu entwenden und ihnen als Gastgeschenk mitzugeben.
Ja.
Und dieses im Grunde auch Geständnis und die Rückgabe des Bildes kann man bei YouTube sich anschauen. Die Zwillinge haben das Bild zurückgegeben in den Knobelbecher. Und es ist bei dem ganzen Berichterstattung ein bisschen untergegangen, wie unverschämt und dreist das war. Sie sind letztendlich Hauptschuldige, muss man sagen. Und jetzt will ich einfach nur abschließend feststellen, wir würden sie verkloppen, wir trauen es uns auch zu, wir sind ja auch einer mehr als zwei, aber wir können einfach, wir wissen nicht, der eine heißt, glaube ich, ja, Norbert, aber ich weiß nicht, welcher ist.
Pass mal auf, Wolter, ich mach dich nieder. Wenn du mich jetzt hier stehen lässt wie eine Deppin, dann mache ich dich nieder. Ich ruiniere dich. Ich mach dich fertig. Ich klebe dich von oben bis unten zu. Ich kauf dich einfach. Ich kauf dir eine Villa, stell dir noch einen Ferrari davor. Deinem Weib schicke ich jeden Tag einen Fünfkaräter. Schieb es dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Ich schicke dir jeden Tag Cash im Koffer. Das schickst du zurück. Einmal, zweimal. Vielleicht sogar ein drittes Mal. Aber ich schicke dir jedes Mal mehr. Und irgendwann, da kommt nur einmal der Punkt, da bist du so mürbe und so fertig und die Versuchung ist so groß, dann nimmst du es. Und dann habe ich dich. dann gehörst du mir. Dann bist du mein Knecht. Ich mach mit dir, was ich will. Verstehst du, Junge? Ich bin dir einfach über. Gegen meine Kohle hast du da ja keine Chance. Begreifst du das denn nicht? Mein Junge. Mensch, Baby. Junge. Benny, Dennis. Ich will doch nur dein Freund sein. Komm. Und jetzt sag Klausi zu mir.
Mehr muss dazu nicht gesagt werden zu dem Fall.
Ja, das finde ich aber gut.
Hoffe, das ist angekommen.
Einfach nicht die Beine brechen, wie wir es vorhatten.
Ja.
Nee. Sondern einfach, ja.
Ich kauf den ganzen Bums. Ich kauf das einfach. Ich gehe da hin.
Wie Joko Join.
Kauf da diese komische Internetgarage da und dann ist da Ruhe im Puff. Mach ich den Laden zu. Schmeiß alle raus.
Ja.
Top.
Ich komme da wieder, ich hör mal mit der Paintball-Gun an, wie Ari Gold. Ey.
Geil.
So. Sag mal, ich habe für euch noch was Erotisches.
Oh, danke, oh,
das
endlich.
Ist, ja.
Ich habe auch gleich noch eine Checker-Frage. Da müssen wir nochmal ran, da müssen wir nochmal arbeiten.
Das einzige Problem für euch ist, dass...
Sollen wir die Hosen anlassen oder sollen wir ganz bequem?
Es geht tatsächlich um euch. Ich, es geht ein bisschen lieblos. Es gibt Geschichten über euch, praktisch mit euch in den Hauptrollen im Internet.
Also von Leuten, die uns irgendwo beobachtet haben oder?
Nee, also Leute, die was über euch wissen und die Fantasien mit euch haben und diese Fantasien haben sie aufgeschrieben. Das nennt man Fanfiction, das kennen viele
das
Leute.
Das kann ich nicht aushalten.
Und es gibt Fanfiction natürlich auch mit euch, weil ihr seid ja mittlerweile, seid ihr ja bekannte, weiß ich, Podcaster, irgendwie so.
Idioten,
genau. Aber bekannte Idioten. Und deswegen gibt es Leute, die sich inspiriert fühlen. Ja, und das geht das erstmal easy los. Ja, ich
was?
Oh, nee, ich will
es
das
gibt,
nicht.
Es gibt eine Geschichte,
nein.
Da seid ihr die Hauptdarsteller von irgendwem geschrieben im Internet und ich habe nur Auszüge. Ich kann nicht bis ganz weiterlesen, weil dann müssen wir wirklich das hier auf eine Zeit begrenzen, wo wir den Podcast nur zugänglich machen, weil ja auch Kinder sonst zuhören können. Mhm. Aber es geht erstmal so los. Langsam erwachte Jakob auf seinem Tiefschlaf und spürte sofort, dass sich, anders als beim Einschlafen, kein warmer Körper mehr an ihn drückte.
Oh nee.
Schwerfällig tastete er mit seinem Arm nach der anderen Bettseite, bekam aber nur kalte Laken zu fassen. Mit einem unzufriedenen Brummen drehte er sich zu seinem Nachttisch, griff nach seinem Handy, öffnete die Augen nur einen winzigen Spalt und schielte, ohne sich seine Brille aufzuziehen, auf den...
Warum schiele ich denn, nur weil ich keine Brille auf habe? Ich schiele nicht ohne Brille.
Ans Maulwurf.
Auf den Bildschirm.
Wobei ich muss, wenn ich ohne Brille aufs Handy gucke, was Wahnsinn war, ein Punkt, dann muss ich mir immer ein Auge zuhalten. Das ist inzwischen so, ja.
3:17 Uhr. Was für eine unmenschliche Zeit.
Naja. Ich bin drin jetzt, gib so.
Langsam ließ er seine Hand wieder sinken und schaute auf die leicht geöffnete Schlafzimmertür, aus der flackerndes Licht einfiel. Er stemmte sich ächzend hoch.
Wieso ächzend?
Warum bist du so adipös?
Ja, was soll das denn? Ich bin echt agil.
Das ist doch Fiction, da kann man doch ein bisschen hängen.
Knüllte die Bettdecke zwischen seine Brust und den freien Arm und schlich in Richtung des Wohnzimmers, aus dem er jetzt auch gedämpfte Töne vernahm. Im Türrahmen angekommen, fiel sein Blick sofort auf Thomas.
Oh.
Der auf ihrer großen Couch lag.
Unsere große Couch von uns beiden.
Ja, und vom Fernseher angeleuchtet wurde. Kurz schoss ihm durch den Kopf, wie schön das war. Ihre Couch, ihr gemeinsames Zuhause. Endlich nur sie beide. So, jetzt springe ich ein bisschen, ja.
Weil jetzt wird gefickt, oder was?
Halt, stopp, sag mal, kannst du mal ein bisschen mit der Story
folgen. Stell doch nur Fragen.
Nein, also, ich springe ein bisschen, ne? Ihr labert da noch irgendwas. Mhm. Ich komme jetzt nicht zum ganz pikanten Teil, aber für Leute, sag ich mal, die gerade so in so einer Phase sind, wo ihnen die ersten Hormone einschießen, wird das wohl reichen hier.
Ey, ich sag dir mal eins, Klaas, bevor du weitermachst.
Das kommt nicht in die Shownotes.
Es gibt eine goldene Regel bei der Fanfiction, das weiß ich auch. Wenn die Leute, über die das geht, das nicht möchten, dass es sowas gibt, dann muss man es respektieren.
Nein, ich möchte das für euch nicht.
Ich werde hier gleich einen folgenschweren Satz sagen. Aber
ich glaube, es ist sogar übergriffig.
Ja,
exakt.
Klaas, es ist sogar übergriffig, dass du diese Geschichte, die ja gar nicht für dich bestimmt war, jetzt da aus dem Darknet ziehst.
Ja, bla, bla.
Und hier jetzt in die Öffentlichkeit zerrst.
Ja, halt's Maul, so. Thomas lehnte inzwischen fertig geduscht und mit Handtuch um die Hüfte gewickelt am Waschbecken und griff gerade nach der Zahnpasta, als Jakob eintrat. Er hielt inne und lächelte ihn durch den Spiegel hinweg an. Und noch ein bisschen breiter, als er sah, wie Jakob seinen halbnackten Körper abscannte. Der riss sich aus seiner Starre, krallte sich nach zwei schnellen Schritten in Thomas' Seiten fest und säuselte ihm: "Du siehst so unfassbar heiß aus." ins Ohr, bevor er direkt darunter einen Kuss platzierte. Thomas Hals entlang knabberte. Und sein
kannst du mir bitte nicht am Hals entlang knabbern?
Nein, ich will das auch gar nicht.
Also, du kannst alles mit mir machen, aber bitte nicht am Hals entlang knabbern.
Bitte lass es jetzt klar.
Ja, mach doch noch viel anderes. Und seine Hände langsam Richtung Bauch und unter das Handtuch.
Nee, jetzt ist das aber wirklich Schluss.
Moment
ey.
Doch mal jetzt, es ist doch alles nur so beschrieben. Dessen Körper reagierte sofort.
Nein, es ist Schluss.
Thomas schüttelte leise auf, bot Jakob mit geneigtem Kopf mehr Angriffsfläche und drückte sein Becken nach hinten an den Schoß des anderen Mannes.
Wie ich möchte nicht. Mein Name ist Jakob Lund. Heute ist der 22. Februar. Ich möchte keine Fanfiction mehr mit mir im Internet haben. Punkt.
Ich muss auch wirklich mal mit Arne reden, dass der aufhört, sowas zu schreiben.
Aber gut, er hat halt auch diese Ader. Er ist eine Edelfeder. Ja. Oh, er ist eine Edelfeder. Puh,
also das ist wirklich nicht angenehm, das zu hören. So, wir haben eine Checker-Frage. Haben wir da einen Jingle gehabt? Ich hab's vergessen.
Aber das wird jetzt keine Rubrik, ne? Also das liest jetzt nicht jede Woche.
Nee, irgendwie. Das geht, kann nicht.
Wieso? Ich kann ja
wieder Einschlafen-Podcast, ne? Statt Pant gibt's bei uns das.
Genau, oder? Erst labern wir eine Stunde langweiliges Zeug und am Ende lese ich noch Nils Holgersen und die Wildgänse.
Das ist eigentlich so wie bei den Lehrern, die früher keine Lust hatten. Die hatten nur so eine Hälfte der Stunde vorbereitet und haben dann da irgendwie so einen Film angemacht, was vorgelesen. So können wir das hier auch machen.
Ja,
die dann lesen
Reise
wir einfach
ich.
So unsere Lieblingskapitel aus irgendwelchen Büchern vor.
Was, irgendwelche Bücher. Ja. Du erhältst ja hier die knisternde Erotik gar nicht aus. Ey, warum bist du so ein Klemmi mit deinem Körper und deiner Sexualität?
Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, Jakob, dass du so
weil
du hast dich sogar vor dir selbst geekelt.
Nur weil er das nicht am Hals gut haben kann.
Weil
vielleicht findet er andere Sachen schön.
Weil hier ist das eine Fiktion, ja? Aber mir gegenüber sitzt Schmitti. Und ich kann mich nicht erwehren, dass gewisse Bilder in meinem Kopf entstehen, für die in meinem Kopf, so gern ich dich hab, Schmitti, als Freund, nicht Platz haben. Die haben keinen Platz bei mir.
Ja.
Wir finden da keinen fruchtbaren Boden, keinen Humus, um zu wachsen und zu gedeihen.
Ja, gut.
Das brauche ich nicht.
Ist ja gut.
So.
Oh. Alter weiser Mann, ey. Ja. Alter weiser Mann, dass sich da nicht mal drauf einlassen kannst.
Sagen, ey, für Schmitti kam gerade erst richtig in die Gänge. Mhm. Und du hast das hier so je unterbrochen.
Ja, tut mir leid.
Baywatch Berlin Checker-Frage, den Checker hast du für dich?
Moin Checker Jakob, bei meiner letzten Zahnreinigung schoss mir schlagartig folgende Frage durch den Kopf und jetzt mit meinen Worten müssen wir das klären für den Hörer hier, der ist Mika Maus, denke mal Mika hat er sich ausgedacht den Namen. Was passiert eigentlich mit dem Speichel, er nennt das Sabba, die abgesaugt wird aus dem Maul bei der Zahnreinigung. Also jeder kennt das, man ist beim Zahnarzt, dann hat man ja diesen einen Rüssel im Maul und der ist so aus Gummi und da macht man so.
Ach, meinst du, dass das in so eine große Tasse reinkommt?
Wohin kommt dieser Speichel? Was wird damit gemacht? Also man weiß ja, du auch als ehemaliger Friseur, dass Haare mitunter gesammelt werden, weil sie ein wertvolles Gut sind. Die werden dann teilweise irgendwo hingeschickt
Nein,
so,
die
ne?
ganz normalen Haare, die abgeschnitten werden, kommen in Müll. Aber
die kommen
in das
Müll.
Ist immer nur, wenn einer ganz tolle Haare hat und ganz lange
dann
Haare.
Dann kann man die aber verkaufen.
Ja, kannst du
an
mal.
An die Industrie für Perücken.
Aber die meisten Haare sind ja irgendwelche borstigen, grauen Oma-Haare. Die werden natürlich alle einfach in die...
Du kannst ja nicht nur von deinem Salon da auf alle schließen.
Die kommen,
also
die,
nicht, es
kommen
geht,
in die grüne klar, Tonne.
Klar, es kommen nicht nur borstige Omas zum Friseur, ne? Also es gibt auch feine Friseurläden, da kommen elegante Herrschaften mit langen Haaren.
Also bei mir beim Friseur, da wusste man als Friseur gar nicht, wo hört hier mein Aufgabenbereich auf, wenn man so hinten den Rücken so mit dem Kamm so den Rücken abfährt und man sagt, also hier ist jetzt theoretisch der Hals, eigentlich kostet das extra jetzt. So, aber das ist alles so.
Sind wir noch ein seriöser Podcast, der jetzt so eine seriöse
pass
Frage
auf,
beantwortet?
Ich war
wo ist die Spucke?
Als hätte ich es geahnt, war ich am Montagmorgen um 10 bei der Zahnreinigung.
Ja.
Weil ich gehe alle 3 Monate zur Zahnreinigung und jetzt war ich am Montag wieder da.
Ja.
Und da saß ich und was ich nämlich neu habe, was ich noch nie hatte, normalerweise kommen die ja mit diesem Absauger, gehen die in die Taschen, Backentaschen.
Das kann ich nicht hören, das Wort.
Was kannst du eigentlich hören? Du bist nicht mehr gemacht für diesen Podcast. Man kann dir nichts mehr sagen, was irgendwie mit Körpern zu tun hat. Also, da wo sich der Speichel sammelt, komm, wir reden mal wie Erwachsene jetzt. So, Schmitti, da wo sich der Speichel sammelt,
ich hab Kopfhörer
da gehen die
auf.
Hin, halt doch mal dein Maul.
Und die Rotze, die geile Rotze.
Die ganze geile Rotze. Geht alles dahin und dann wird das halt mit diesem kleinen Rotze-Staubsauger wird das da weggezogen. Ne? Jetzt ist aber neu, die Frau, die das da bei mir immer macht, die ist super, die macht das richtig gut. Die sagt immer, einmal reinspucken, sagt die immer.
In den Becher, ne?
Nee, in diesen kleinen Sauger. Weil das nämlich viel besser ist, weil sie, die saugen ja immer nur so da, wo sie denken, wo sich vielleicht das sammelt. Aber sie sagt zwischendurch mal, wenn sich ganz viel gesammelt hat, sagt sie einmal reinspucken und dann saugt dieses kleine Ding. Und dann muss man das selber so, als würde man praktisch aus einem Strohhalm trinken.
Ja.
Aber da kommt nichts raus, sondern man macht da alles rein, das wird so rausgesaugt. Das ist ein ganz befriedigendes Gefühl.
Das glaube ich, ja.
Ja. Und aber das beantwortet die Frage nicht.
Könnt ihr gerne die Frage noch erinnern? Wollte ich jetzt mal fragen.
Wo das hinkommt, ne?
Kommt das hin?
Ja, aber meinst du, das wird in einer großen Regentonne vorm Haus gesammelt? Also das wird so über die Regenrinne wird das so abgelaufen und dann tropft das in so eine blaue Tonne hinterm Haus bei den Mülleimern.
Was macht man so mit 10 Liter Spucke? Lama befüllen.
Weiß ich genau. Oder man kann das auch, man kann Spucke, kann man auch auf bestimmte Flecken machen, damit die dann beim Waschen besser rausgehen. Zum Beispiel, ich glaube, Blutflecken oder so.
Ja, echt?
Macht man vorher Spucke drauf. Oder was sehr gut ist, man kann das an die Tauchindustrie kann man das rausgeben.
Ah, oh, für Taucherbrillenreinigung.
Für Taucherbrillen, dass sie nicht beschlagen.
Ja.
Das heißt, man kann eigentlich.
Das ist ein Business.
Eigentlich kann man das weitergeben an irgendwelche Sporttaucher, die halt selber keine Spucke mehr haben, weil die so viel tauchen, dass man, da hast du einen großen Bottich mit Spucke und dann kannst du einfach deine Taucherbrille einmal reinhalten und dann beschlagen die nicht mehr.
Weil das finde ich ein super Konzept. Ihr dürft uns gerne schreiben, aber ihr müsst, wenn ihr die richtige Antwort kennt, der Einzige sein, der uns das schreibt. Denkt bitte darüber nach, wie ihr das Problem löst, dieses Paradox. Und was ich nicht ertragen kann, ist, wenn 20 Mal dieselbe Nachricht kommt. Mhm. Das nervt irgendwie. Dann machst du das auf und dann steht dasselbe, wie du schon 100 Mal gekriegt hast. Ihr dürft uns schreiben, ihr müsst der Einzige sein. Also tut euch
zusammen.
Kann
ich da mal kurz rein Tisch machen? Ich brauche keine Fotos mehr. Keine Fotos mehr. Dass es im Saarland den Fleischkäse weg als Kostüm gibt.
Das kriegt sogar ich. Das kriegt sogar ich.
Ich muss
dir das weiterzuleiten.
Es gibt irgendeinen Typ, der da Dart spielt.
Ja, das ist eine andere Sache.
Ja, aber da geht es auch um Fleischkäse wieder, weil der hat da was umsonst gekriegt oder so.
So, dann möchte ich bitte nicht mehr lesen, dass Rüssel ja die offizielle Verabschiedung von Felix Lobrecht ist.
Das haben wir auch
jetzt erfahren. Das Thema ist durch, das haben wir vor einer Woche schon geklärt, das haben wir irgendwie auch gepostet.
Ist das der mit dem schönen Schal von der Berlinale? Ist das Felix Lobrecht?
Ja.
Der bei der Berlinale war mit dem geilen Schal.
Sah fantastisch aus.
So stelle ich mir alle Wiener vor. Deswegen.
Nein, das sah aus wie Puff Daddy bei der Hochzeit.
Ja.
Dann brauche ich auch nicht mehr sehen, wie der Waschbär so das POV von einem Elden Ring Spieler, also POV von einem Boss bei Elden Ring. Dann sieht man so einen Waschbär, der auf dem Boden rumrollt. Kriege ich 5 Mal am Tag.
Deine Spiele, da bin ich ja jetzt schon nicht mehr durch.
Dann diverse Doppelgänger, ne? Überall Doppelgänger. Entweder von Jakob, von mir oder von dir.
Irgendwann das wäre aber ganz kurz für die kurze Zwischenfrage. Ja. Das ist ja was jeder kennt. Dann kommt irgend so ein, jetzt muss ich mal ganz klar sagen, ein Arschloch auf einen zu. Das kennt jeder. Ihr, wenn ihr uns hört, kennt das auch und sagt, ey, ich wollte mal kurz sagen, du siehst aus wie mein Onkel Norbert. Was soll man denn dann sagen? Ja, was soll man denn da antworten?
Da muss man
so Leute,
immer,
die
immer
sagen, dass man
Gag.
Aussieht wie jemand anders.
Man sagt, macht immer denselben Gag. Man sagt, dann ist dein Onkel Norbert aber ein glücklicher Mann. So, und dann geht man wieder. Das ist immer derselbe Witz.
Aber
das
warum,
ist so ein Dad-Joke, den man dann abzündet.
Aber sowas kriegen ja nicht nur Leute, die in der Öffentlichkeit, das sagt man auch so auf normalen. Jasmina, du siehst aus wie die Susi aus meiner Parallelklasse. Was soll das denn?
Ja, weiß nicht. Also
das ist eine richtige Nullinformation.
Ja. Stimmt schon, ne?
Hört mit diesem Kack auf. Interessiert keinen.
Kann ich euch eine.
Aber bist du jetzt durch, was du nicht mehr kriegen willst?
Nee, es gibt noch viel mehr. Ich glaube, man kann das Fazit ziehen.
Zusammen.
Dass bitte jeder, immer nur einer.
Ja, sprecht euch ab.
Ja, absprechen und dann einmal, dann freuen wir uns über Post. Ne?
Ich will was durchgeben noch. Ein Tipp möchte ich geben. Ab und zu, nicht oft, aber wenn ich von was wirklich überzeugt bin, möchte ich euch Podcast-Tipps geben.
Ja.
Und es gibt jetzt einen neuen Podcast. Ich konnte aber schon die erste Folge jetzt hören und auch schon die zweite, aber die erste, die gibt's jetzt auch schon seit gestern, wenn ihr diesen Podcast jetzt hier hört. Und das ist ein Podcast namens Poparazzi, so heißt der, Poparazzi. Und der ist von Arnim Teutoburg-Weiß. Wer sagt, Moment, der Name sagt mir was? Genau, das ist der Sänger der Beatsteaks. Und der Sänger der Beatsteaks ist mein Kumpel und hat mir vorher schon mal den Podcast zugeschickt und hat gesagt, was hältst du denn davon? Habe ich das gehört und war begeistert. Ich hatte eigentlich gar keine Zeit, ich habe den sofort bis zum Ende gehört. Das sind so ganz leicht verträgliche kleine Folgen, das geht so 20 Minuten ungefähr. Und da geht es eigentlich immer um einen Song. Das heißt, Arnim trifft Musiker oder Musikerin und redet über einen Song und wie dieser Song entstanden ist. Und man kennt das ja manchmal so aus dem Radio, wenn dann so darüber geschwafelt wird, wie so ein Song irgendwie zustande kommt. Das kann auch sehr, sehr anstrengend sein. Wenn man denkt, oh ja, jetzt wird da so irgendwas hineingegeistert da, wie dieser Song wohl entstanden ist und wie genial das alles ist und so. Und genau diese Angst muss man da nicht haben, sondern da wird wirklich total interessant unter Musikern ein Gespräch geführt, wie überhaupt die ganze Arbeitsweise ist. Und selbst als Musiker ist das natürlich interessant, als Musikerin, aber eben auch, wenn man damit überhaupt nichts zu tun hat, ist es einfach nur spannend zu hören. In der ersten Folge ist Mine zu Gast. Mine ist, also finde ich, sowieso eine fantastische Musikerin, und Mine hat damals bei Late Night Berlin einen Auftritt gehabt mit einem Song, und über diesen Song sprechen sie und auch tatsächlich über den Auftritt, was der bedeutet hat, und das ist total interessant. Anni macht es total gut, und man hört ihn ja sonst eigentlich nicht in solchen Formaten. Man kennt ihn ja eigentlich immer nur mit einer Sonnenbrille und einem Hut auf und einer kurzen Hose und weiß, weit hochgezogenen weißen Socken auf der Rock am Ring, ja. Center Stage. Das ist eigentlich sein natürlicher Lebensraum. Und jetzt begibt er sich da mal in ein ganz neues Gefilde. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, hört euch das mal an. Ist total, ist ganz rührend, interessant, lustig, sympathisch. Und da kommen jetzt jede Woche tolle Gäste aus dem Telefonbuch von Arnim. Und das sind interessante Leute.
Hör ich mir an.
Müsst ihr anhören. Ja, Paparazzi heißt das Ganze. Müsst ihr gucken. Und ich wollte dich noch fragen, ob du jetzt... ich weiß, dass es ein Reizthema ist, aber ich wollte trotzdem mit dir darüber reden. Aha. Was ist mit UFOs jetzt? Weil ja, es gab, wurden jetzt viele. Also es
da waren, haben wir uns hier schon oft drüber gestritten.
Ich will auch gar nicht streiten. Ich will das überhaupt nicht
als Streit. Wir sind da ja einer Meinung, Klaas.
Ja, aber ich will auch nicht streiten. Ich will auch nicht jetzt wir gegen.
Nee, wir haben Schmidt. Schon gesagt, kommen.
Aber
wir sind unterwegs.
Jetzt war es ja so, da wurden Spionageballons, hat Biden abgeschossen. Jetzt hat er wohl noch irgendeinen anderen Ballon abgeschossen. Der ja,
ein Geburtstagsballon.
Geburtstagsballon mit einer 400.000-Euro-Rakete hat er da irgendeinen 12-Dollar-Ballon abgeschossen. Okay, aber ja auch andere Sachen.
Was sind andere Sachen?
Ja, I don't know. Weiß ich nicht.
Ja, nix. Also gut, der hat was abgeschossen, aber was willst du sagen da? Die Aliens oder was?
Ja, also ich meine, guck mal, wie... Das muss doch genau so eine Nachricht sein. Und jetzt sei nicht direkt so, weil dann können wir das Gespräch nicht führen. Ich möchte es aber führen. Sei ein bisschen offen für das Gespräch jetzt. Weil natürlich weiß ich nicht, was die da abgeschossen haben. Das werden die uns ja auch nicht sagen. Aber dass sie was abgeschossen haben, war vielleicht dich zu verheimlichen. Und dann sagen die halt, ja, wir haben da was abgeschossen und wir wissen nicht, was es ist. Mhm. So, und also was erwartet man also denn? Wenn es jetzt, nein, nur mal so, ich weiß ja selber, ich bin nicht dumm, aber wenn es jetzt wirklich passieren würde, wäre der Ablauf genau wie jetzt.
Es ist so, es gibt ein Video von einer Pressekonferenz zu diesem Abschuss, von dem lange nicht klar war, was ist es jetzt genau. Also weil ich glaube, die amerikanische Regierung konnte noch nicht genau sagen, das kommt aus China oder es ist das und so sieht's und das. Wir wissen genau, was das ist,
ja. Das
Ding. Und dann hat ein Journalist an die Frau, die Pressekonferenz gehalten hat, die Frage formuliert, die uns allen auf den Nägeln brennt. Ist es ein terrestrisches Ding oder eben nicht? Also ein UFO, ein irgendwas aus dem Weltall.
Ja.
Und dann muss die Frau grinsen und muss so, was macht die? Obwohl die so eine Amtsträgerin ist.
Die
und
ist
sagt,
wie Schmitti.
Und sagt dann so, ja, also sie sind jetzt der Erste, der die Frage stellt. So nach dem Motto, ein Blödmann gibt's offenbar, der das wissen will. Und dann sagt dann, nein, es ist was von der Erde. So viel ist klar.
So ist der Fall abgeschlossen.
Aber ich bin bei dir, Klaas. Ich glaube, sobald wir die Brüder da mal irgendwie zu fassen kriegen, ne? Die grünen Leute, ne? Ja, dann irgendwann wird es mal soweit sein.
Ihr habt mir jahrelang erzählt, dass diese UFOs da, die sie da gefunden haben, in den ganzen Beweisvideos,
ja, das sind Beweisvideos,
die nach Jahren wurde da
Piloten,
die Akte geöffnet.
Vom Pilot,
ja. Jetzt geht's richtig ab. Und Basti Krage erzählt mir so, im Sommer haben wir die Aliens hier sitzen, ne? Völlig loco alle. Und da hieß es immer, die sind so schnell.
Ja.
Deswegen, die können ja die fliegen dann über den Himmel.
Die
und
haben
jetzt
letztens,
wird er abgeschossen.
Hast du das gesehen?
Ihr müsst euch dann schon entscheiden, haben die Skills oder nicht?
Warte doch mal. Hast du das gesehen, wie die mit diesen grünen Laserstrahlen da... Die
haben sie uns vermessen. Die haben einen Pimmel vermessen, glaube ich.
Hast du das gesehen?
Aus dem Weltall, ja.
Hast du das gesehen?
Ja.
Das sah doch...
Das ist nur Schritt 1, dann saugen sie uns ein, knattern uns durch und lassen uns wieder raus.
Ja, dann hat man hier
erst
so...
Erst wird der Pimmel vermessen. Es ist so!
Da hat man so ein Tic-Tac-Toe-Feld auf dem Arm und weiß nicht warum.
Ja. Du glotzt dann blöd, klar, sind nicht so vorbereitet.
Genau. Ich würde mich überhaupt nicht erschrecken, wenn ich untersuche, wenn ich aufwache aus Versehen, weil die Betäubung nachlässt während der Alien-Untersuchung, würde ich sagen, ich habe das erwartet.
Ja.
Würde ich zu denen sagen, habe ich mit gerechnet, macht weiter. Und du würdest denken, wo bin ich? Was ist hier denn los? Wer seid ihr?
Mich macht regelrecht sauer, ne? dass meine Kollegen und Freunde auch nur eine Sekunde denken, also dass es extraterrestrisches Leben gibt, ja.
Auf einmal ist das hier der Dammbruch.
Haben wir alles schon geklärt. Ich habe gesagt, das ist eher, würde ich tippen, im Bereich sehr enttäuschend für euch, dass dann am Ende irgendwelche Bakterien nachgewiesen werden.
Das hättest du wohl gerne, weil das in dein realistisches Weltbild passt.
Irgendwelche Würmer.
Die dürfen bloß nicht laufen können.
So, aber
die
dass
sollen
die
bloß
sich
nicht
in
Mund
ein
haben.
Raumschiff setzen, ne? Um euch auf den Zeiger zu gehen, aber
genau,
dabei unerkannt bleiben
nicht
wollen. Ne?
Die sollen irgendeine Bakterie sein, die irgendwo an der Wand schmiert. Dann
Dein
ist das,
Pimmel abmessen, ne? Dann, das ist für euch irgendwie...
Ja, das war doch jetzt ein Witz.
Naja, das meine ich schon so.
Es klingt alles gleich blöd, was ihr erzählt darüber.
Das stimmt ja gar nicht.
Jetzt lass mich meine Theorie
Du kannst die
aufstellen.
Gags gar nicht unterscheiden von den Sachen, die wir ernst
die
meinen.
Die wissenschaftlich auch gemeint sind.
Macht doch mal einen Podcast aber darüber. Macht ihr zwei
mal
einen Mystery-Podcast.
Es ist genauso unwahrscheinlich, dass nur weil du das irgendwie dir besser vorstellen kannst, dass da so Bakterien kommt, die man unter dem Mikroskop sieht, dass das so losgeht. Das ist für dich logischer.
Wie losgeht?
Ja, man findet erst was Kleines und irgendwann kommt dann, was weiß ich nicht, irgendeine so Art, so eine Weltraumanemone und die guckst du dir dann an oder wie. Das ist doch Quatsch, also es kann doch genauso
Warum
einer
hier
rein
marschieren.
Warum
sollen die heimlich um die Büsche schleichen, so um die Ecken da?
Ja,
so.
Weil wir die abknallen, wenn die kommen, hast du doch gesehen. Sobald irgendeiner dahin fliegt, der da nicht hingehört, was machen wir als Erstes? Sagen nicht guten Tag, was wollen
wir? Ja, weil der Mensch ist nicht friedlich.
Weil wir die abknallen.
Der Mensch ist kein Guter.
Deswegen.
Ja, die haben Angst,
aber
kennen kommen
wir
dann
nicht
mal vorbei.
Knall.
Ja, na, die gucken natürlich.
Ja. Die wissen doch nicht, dass wir so skeptische Wesen sind.
Die gucken, natürlich gucken die mal und sagen, oh, was ist hier los? Ja,
durch Raum und Zeit geflogen, ne, um hier Angst zu haben.
Genau,
ne?
Und dann kommt irgendein 80-jähriger amerikanischer Präsident und sagt, knallt sie ab, die Sau.
Ja.
Ne, wie Bruno den Problembären, werden die hier abgeknallt.
So ist es nämlich. Es gibt nämlich gute Bären, es gibt einen Schadbär. Und so ist es auch mit den Aliens.
Die haben letztens auch bei uns da in Brandenburg, haben die einen Wolf abgeknallt, aber war wohl der Falsche.
Ja.
Echt?
Kann passieren.
Ja, gut.
Ja. Ein Hund wahrscheinlich.
Ja, oder wie Edwin, den Orangutan,
ja,
der unseren Bundespräsidenten angegriffen hat.
Ja.
Fast, muss man sagen, fast.
Gut.
So, ihr Blödmänner.
Machen wir zu
für
jetzt
heute,
ne?
Ja.
Reicht das auch. War eine normale Folge, ne?
Ja.
Ja. Endlich eine normale Folge. Ich würde euch nicht so verabschieden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ohne euch noch einen schönen Tag zu wünschen.
Das ist aber lieb.
Also, schönen Tag noch, ne?
Sag mal, eine letzte Frage. Brauchen Schmidt und ich für das Wien-Ding einen Frack dann?
Ja, und ihr müsst mit einer Kutsche.
Ein Monokel? Muss ich mir ein Monokel? Ein
Zylinder?
Ein Monokel, genau. Ihr müsst aussehen wie der Mann auf einer Monopoly-Packung, sonst kommt man da nicht rein.
Okay.
Und ihr müsst mit dem Viehacker kommen, das ist klar.
Ich habe erzählt, dass ich mich wahnsinnig geschämt habe, unsere Pizza zu kaufen. Ne? Das habe ich ja letzte Woche kundgetan.
Ja.
Jetzt habe ich über Umwege gehört, dass Glashäufer Umlauf Leute schickt, die für ihn die Pizza kaufen.
Ich habe die selber gekauft.
Ja, weil
was
ich
ist da dran?
Und ich habe die gefressen.
Schämst
am Freitag.
Schämst du dich für deine Pizza?
Ich habe die am Freitag gefressen.
Nee, nein. Das, ich war in zwei Läden, da gab es die nicht, weil ich die auch fressen wollte. Und dann war ich zu Hause und hatte keine Zeit mehr. Und dann kam aber jemand zu mir gefahren, der gerade im Supermarkt war. Und der musste sowieso zu mir. Und dann habe ich zu dem gesagt, guck doch mal, ob es die da gibt.
Weil man muss
und dann
sagen,
hat er aber so einen Sport daraus gemacht. Ne? Dann ist er durch,
der war ganz verschwitzt hier und war fertig mit den Nerven. Der muss hier durch die Stadt fahren.
Habe ich
muss
ihm aber nicht gesagt,
die Baywatch-Pizza kriegen.
Ihr wisst, über wen wir reden. Das ist sein persönlicher Kink, dass er Aufgaben, die man nie gegeben
hat. Mit Knarre.
Mit der Knarre in der Tasche. Dass man Aufgaben, die man nie so deutlich formuliert hat, übererfüllt werden. Dafür kann ich nicht.
Aber jetzt habe ich eine richtige Zwickmühle, weil ich weiß nicht, ob man jetzt noch sagen darf, weil immer Leute schreiben, die gibt's nicht hier und die gibt's nicht da. Wir sind ja erst am Anfang. Wir kriegen kein Auge mehr zu, weil mit unseren Lastwagen die den Mist da ausliefern. Mhm. Und das dauert einfach noch, bis sie dann wirklich überall ist und
sind,
auch beide Sorten.
Wir sind mit so einer kleinen Ape unterwegs.
Exakt.
Und da hinten steht drauf Baywatch Berlin Pizza. Und wir müssen von. Also es dauert einfach ewig, bis alle Supermärkte damit irgendwie.
Es dauert einfach.
Bis die beliefert sind.
Bleibt
damit.
Cool.
Ja. Okay, komm. Jetzt aber
ich
jetzt
will jetzt
gut.
Auch gehen.
Ja, es reicht jetzt.
Ich aus gesundheitlichen Gründen.
Ich habe die Salami noch nirgendwo gekriegt.
Ich muss auf meine Gesundheit achten und
ärgert
ich möchte jetzt gehen.
Ja.
Tschüss.
Auf Wiedersehen. Alles Gute. Alles Liebe.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, es ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht,
es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguinweibchen wissen so, es ist jetzt nicht
cool,
der krasseste
Stein,
aber
es, ist,
es ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
teile. Das ist Post.
Genau.
Okay.
8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.